Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir sind wieder da und zurück und wir freuen uns, dass ihr es auch seid. Und ja, wir haben heute eine tolle Runde hier. Vor allem, ja, natürlich wieder auch digital, aber ich glaube, sonst wäre es auch schwieriger geworden, zusammenzukommen. Aber wir freuen uns sehr, weil heute bei uns jemand ist und an dem kommt man nicht vorbei, wenn es um das Thema Psychotherapie oder Angststörungen und Panikattacken geht, um mal auch schon konkreter zu werden. Und deswegen erstmal, ja, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Jürgen Margraf. Sie sind heute bei uns. Wir freuen uns sehr.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, für diejenigen, die mit Herrn Professor Dr. Margraf noch nicht so viel zu tun hatten, würde ich gerne noch so ein paar Eckdaten geben. Sie sind ja Dekan, ne, an der Ruhr-Universität in Bochum für den Fachbereich Psychologie und Psychotherapie. Und Sie waren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, sind auch Mitglied seit 2009 der Leopoldina und jüngst haben Sie auch sogar den Franz-Emanuel-Weinert-Preis bekommen und von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und genau 2020 für Ihre, ja, im Grunde genommen besondere Forschung, die Sie geleistet haben im Bereich Angst und deren Bewältigung oder deren Therapie. Und jetzt ist natürlich für uns, stellt sich ganz doll die Frage, also wir sind ja auch heute hier zu dem Thema Angststörung, haben uns hier zusammen getroffen, weil wir gemerkt haben auch, dass unsere Hörer da einfach ein sehr großes Interesse dran haben und immer wieder auch E-Mails schreiben und Fragen haben. Und auch Angststörung ist eine der meistgehörtesten Folgen von uns im Podcast. Mittlerweile ja schon über 80 Folgen, die wir veröffentlicht haben. Deswegen, also es ist doch einfach ein großes Interesse da. Ich glaube, es betrifft auch wirklich sehr viele Menschen, viele vielleicht auch ohne es zu wissen. Da können wir, oder das finde ich auch nochmal ganz spannend, was Sie natürlich vielleicht auch nochmal zu dem Thema Panikattacken sagen. Aber jetzt gebe ich erstmal das Wort natürlich auch sehr, sehr gerne ab an dich, Kurt. Weil es natürlich auch dein Fachkollege ist.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, genau, Herr Professor Dr. Margraf habe ich kennengelernt über die Literatur vor allen Dingen primär, ne? Weil wird halt immer wieder dann erwähnt, welche Literatur sollte man sich zur Gemüte führen und da wurden sie halt mehrfach erwähnt und auch zu Recht. Vor allen Dingen fand ich ganz spannend, als dann auch ich das Buch gefunden habe, es wurde auch so doziert bei uns in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, dass der Therapie zur Angststörung, ne, dass sie sagen halt, dass kann man wirklich in einem sehr gut überschaubaren zeitlichen Setting auch behandeln, erfolgreich behandeln. Und das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt und kann ich auch tatsächlich so bestätigen aus eigenen Erfahrungen. Und das macht vor allen Dingen Mut, vor allen Dingen auch, wie Sie das formulieren, auch wie Sie die Sachen auf den Punkt bringen. Und das war für mich auf jeden Fall der Anstoß, Sie persönlich anzufragen. Und mir war schon klar, dass Sie auch sehr, 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 sehr beschäftigt sind. Und ich freue mich umso mehr, dass Sie gesagt haben, dann nehme ich mir trotzdem für jetzt dieses Interview da Zeit. Ne? Also wirklich da nochmal vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich auch, dass wir dann dieses Thema, was wir schon einmal in der Folge zwar, sagen wir mal, umrissen haben, aber jetzt nochmal mit bestimmten Fragestellungen nochmal vertiefen können. Und ich weiß schon jetzt, dass da viele Hörer sicherlich auch wertvolle Informationen rausziehen können. Ja, das ist unser Ziel. Hm?
Ja, dann hoffe ich, dass das so kommt. Und ich will nochmal schnell sagen, wir sparen viel Zeit, wenn Sie nicht mal den ganzen Titel sagen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und auch nicht den ganzen Lebenslauf. Aber in der Tat, das Angstthema ist eins, was mich früh interessiert hat. Und dann kommt aber auch Zufall rein. Im Nachhinein reimt man sich immer zusammen, aber es war auch Zufall dabei. Aber das Wunderbare ist, dass man lernt, da kann man was tun. Man kann den Leuten helfen. Man kann nicht jedem helfen, leider. Aber man kann den allermeisten Menschen helfen. Und das ist einfach unheimlich verstärkend. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dabei geblieben bin. Im Laufe der Jahre, jetzt werde ich diesen Monat 65 Jahre alt, da kommen dann noch andere Sachen dazu. Oder man hat auch nochmal verschiedene Blickwinkel und so weiter. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Angstbehandlung eine der großen Erfolgsgeschichten der Psychotherapie. Und was mich aber umtreibt, ist, das, was machbar ist, wird oft nicht gemacht. Und das finde ich schrecklich. Also es ist klar, dass wir nicht perfekt sind und wir müssen besser werden. Aber das, was schon machbar ist, das wird auch oft nicht gemacht. Und das ärgert mich. Mhm.
Ich finde das super.
Eine Antriebsfeder, dann was zu tun.
Ja, ich finde das super, wenn wir da einsteigen, wenn Sie vielleicht sagen, so, ne, was ist aus Ihrer Sicht machbar? Ne, so, das fänd ich super wichtig.
Ja, also Angst ist grundsätzlich erstmal ja was Gesundes und Normales und man braucht zum Leben, aber sie kann eben entgleisen, sich verselbstständigen und krankhaft werden. Und bei den krankhaften Formen von Ängsten, also in den sogenannten Angststörungen, da gibt es dieses gute halbe Dutzend, je nachdem, wie man da gerade jetzt die Mode hat, wie man das definiert. Und die sind nicht alle gleich, auch nicht alle gleich gut behandelbar, aber sie sind im Großen und Ganzen behandelbar und einige außerordentlich gut. Und man kann sagen, dass man über alle hinweg im Durchschnitt etwa 80% auch der schwer Betroffenen wirklich entscheidend helfen kann. Und weiteren 10% kann man nochmal gut helfen. Und dann bleiben leider 10%, die mir nicht so gut helfen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man das Richtige tut. Und das hängt vor allem in den letzten Jahren, sogar inzwischen schon Jahrzehnten, auch stark davon ab, inwieweit dann noch medikamentös dabei therapiert wird. Denn die Medikamente haben auf Dauer eine sehr, sehr negative Wirkung. Und führen oft dazu, dass es den Leuten langfristig deutlich schlechter geht. Das ist auch eine Hauptursache dafür, dass die Therapien oft dann doch nicht so gut funktionieren, wie sie es eigentlich können.
Ich fand eine ganz wichtige Aussage, die Sie gemacht haben, ich hoffe, dass ich das richtig so wiedergebe, die mich sehr beeindruckt hat. Sie haben Sie nicht bei der Psychotherapeutenkammer, ich glaube, den 10-jährigen Bestehen, auch sowas gesagt, wie, dass man schon echt mit der Forschung so weit ist, dass man sagen kann, wenn zum Beispiel eine Angststörung in der Kindheit beginnt und nicht behandelt wird, dass die im Erwachsenenalter zu einer Depression führen kann und wenn die nicht behandelt wird, im erhöhten Erwachsenenalter sogar zu einer Schwerstörung sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ne? Also das so, diese, um auch so einen zeitlichen Verlauf und so eine Entwicklung mit zu beschreiben. Ne? Das fand ich also extrem toll auf den Punkt gebracht. Also wenn wir auch von der Wissenschaft so weit sind, dass wir da sowas sogar schon belegen können. Ne?
Ja, es gibt wirklich auch sehr viel Forschung in diesem Bereich. Es ist eine der meisten untersuchten Störungskategorien, die Ängste. Allerdings muss man aufpassen, dass man das nicht alarmistisch überblickt. Das ist kein Schicksal. Wir sind nicht Puppets on a String. Wir sind nicht Marionetten oder Sklaven irgendeines Schicksals, sondern wir können unser Schicksal selber gestalten. Und das ist ja eine der wunderbaren Sachen. Wir sitzen am Steuer, wir können was tun. Und das ist eine der tollen Erfahrungen, wenn man Menschen zeigen kann, du hast es auch ein bisschen selber in der Hand und ihnen dabei helfen kann. Aber nochmal zurück, im Durchschnitt ist es tatsächlich so, Ängste sind bei den frühen Störungen, die beginnen und entwickeln sich dann weiter und dann kommen oft andere Sachen dazu. Und das ist kein Zufall und auch nicht eine reine Artefakt irgendwelcher Definitionen, sondern da gibt es funktionale Zusammenhänge. Also Ängste sind die psychischen Störungen, die besonders früh anfangen. Bis zum Alter von etwa 14 Jahren sind 50% aller psychischen Störungen schon da. Und bis zum Alter von 24 sind es 3/4. Danach kommt gar nicht mehr so viel dazu. Und der funktionale Zusammenhang ist so, dass sie oft Ängste haben, darauf natürlich reagieren. Irgendwie muss man ja damit umgehen. Und man kann das besser oder schlechter, erfolgreicher, weniger erfolgreich tun. Und oft kommt es zu einer Einengung der Lebensqualität, die dann in der Folge zu Depressionen führt. Und dann kommt sehr häufig noch Sucht dazu. Da gibt es einen großen Geschlechtsunterschied. Bei Männern ist es so, dass sie eher zur Selbstmedikation neigen, also Alkohol. Bei Frauen ist es so, dass sie viel häufiger Medikamente verordnet bekommen und dann medikamentenabhängig werden. Und wir haben in Deutschland seit 2017 den Tatbestand, dass wir mehr Medikamentenabhängige als Alkoholabhängige haben. Und viele noch nicht gemerkt, wenn man von Sucht spricht, dann wird häufig von so etwas gesprochen wie illegalen Drogen, das ist ein ganz kleiner Anteil. Mhm. Tabak ist der ganz große, dann kommt Alkohol und dann kamen die Medikamente. In letzter Zeit ist es so, Medikamente sind mehr als Alkohol. Mhm. Und da sind noch nicht richtig reingerechnet die Leute, die schon sehr lange Antidepressiva vom Typ SSRI nehmen und nun feststellen, dass sie davon nicht runterkommen. Da tobt noch die Debatte, ob das Sucht ist oder nicht. Meine Meinung dazu ist eindeutig, ja, wir haben auch da Sucht. Es gibt auch Psychiater, die inzwischen sagen, lass es uns so nennen, wie es ist, das ist Sucht. Aber die sind auch noch nicht reingerechnet, sodass wir eigentlich noch mehr davon haben. Aber nochmal, es ist kein unabwendbares Schicksal. Und was wir alle zusammen, Coaches, Therapeuten, Kliniker insgesamt, was wir oft vergessen ist, für jeden, der zu uns kommt, gibt es eine Menge anderer, die nicht kommen, weil sie es nämlich in den Griff gekriegt haben. Und das ist wunderbar.
Super, super gut in Worte gefasst. Also ich freue mich total, weil das ist so genau so meine Haltung dazu. Deswegen finde ich das ganz toll, dass Sie es nochmal auch von Ihrer Seite her so ausführen. Ich habe mal eine Frage: Wie würden Sie denn eigentlich so die Rubrik so Trauma dazu einordnen? Also gerade so, ne, in Bezug zu Ängsten oder so, ne, so wie würden Sie da die Zusammenhänge sehen?
Es gibt so Modeerscheinungen, auch natürlich in der Wissenschaft, in der Mode, in der Textilwelt, aber auch in der Wissenschaft oder in der Therapie. Und eine große Pendelbewegung ist zwischen denen, die alles auseinanderdividieren und denen, die alles zusammenschmeißen. Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, alle psychischen Störungen sind eins. Und wir nennen das Psychose.
Genau.
Und dann hat man irgendwann angefangen, auseinander zu dividieren. Und jetzt sind wir eher auf dieser Seite, dass man ganz, ganz viele Kategorien hat. Mit jeder neuen Auflage von ICD und DSM werden es mehr. Ich war mal im DSM.
Stimmt.
Da waren es, glaube ich, 400 Kategorien. Jetzt sind schon etliche hundert mehr. Und da ist sehr viel Künstliches dabei. Ein bisschen ist auch so Ego von einzelnen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlergremien, die gerne natürlich irgendwie ihren Namen verewigen möchten und was anders machen als die anderen. Stimmt. Meine Sicht wäre, dass man tatsächlich bei den Ängsten auch die Traumafolgestörungen dazu rechnen sollte. Da sind sehr viele Prozesse, die sehr ähnlich sind. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber es gibt wirklich vieles Gemeinsames. Und deswegen würde ich persönlich die Angststörungen auch ergänzen um die Zwänge und die Traumafolgestörungen. Aber man kann auch sagen, nein, wir schaffen da eigene Kategorie. Allerdings, wenn Sie das tun, dann werden Sie feststellen, dass Komorbidität die Regel ist und nicht die Ausnahme. Komorbidität heißt, dass sie also mehr als ein Problem gleichzeitig haben. Und dann stellen Sie fest, die Traumaleute, die haben auch noch Angst und die haben auch noch Depression und dann haben sie oft auch noch Sucht.
Ja. Richtig, weil, um das vielleicht auch mal auszuführen, ich habe in meiner Ausbildung, so fängt mal jeder Therapeut an, zumindest war es bei uns so, ne, mit Ängsten natürlich so. Erst vielleicht noch mal ein bisschen so Konfrontationstherapie und sowas, ne. Ganz klar, ist auch spannend gewesen immer wieder. Ich habe mich nur gewundert, warum die Personen dann relativ stabilisiert rausgehen und dann nach einer Zeit X kommen die wieder. Und da habe ich gedacht, so, was ist denn da los? Was habe ich denn da falsch gemacht oder was ist denn da? Das sind so solche Phänomene. Und wenn ich jetzt so sage, mal klar, gut, ich bin jetzt ein Fachidiot, gucke jetzt eher so hauptsächlich aus traumatherapeutischer Sicht drauf und denke dann so, okay, da gibt es ja schon so bestimmte Aspekte, die ja beschreiben, dass da schon, sagen wir mal, eine Verängstigung aufgrund von vielleicht bestimmten Anpassungs- oder Schicksalsereignissen in der Kindheit zu so einer, wie sagt man, zu so einer Identität führt. Also über die Angststörung oder über dieses verängstigte Verlustängste oder wie auch immer sich das dann so manifestiert, bis hin zur Depression oder auch solchen, ne, traumatischen Folgereaktionen, je nachdem, weil sich die Dinge ja auch wiederholen. Das waren so meine Hypothesen dazu. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie Sie das einschätzen, gerade von Ihrer
Seite. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt bei alledem noch ist, was wir als Fachleute an sogenannten Metabotschaften geben. Ja. Wenn ich mit jemandem spreche, sage ich irgendetwas, das ist die Botschaft, aber es gibt ja immer noch eine Metaebene dazu.
Ja.
Da sind die klassischen Sachen, wie man sie aus der systemischen Therapie kennt oder von Wasserweg, Kommunikationstheoretiker, alles, was noch dabei ist in der Kommunikation. Aber es ist eben auch dieser Punkt, welche Botschaft gebe ich dem Betroffenen oder der Betroffenen? Zum Beispiel könnte ich die Botschaft geben, du bist zerstört worden, du bist gebrochen worden, bei dir ist was kaputt gemacht worden, du kannst nicht mehr. Oder ich gebe die Botschaft, die Welt ist halt sehr, sehr gefährlich und du kannst niemandem trauen und so weiter. In dieser Form würden wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen das so explizit nicht sagen. Aber wenn man schaut, was sie sagen, dann steckt es oft implizit da drin.
Ja.
Zum Beispiel sowas bei der Konfrontationstherapie. Na, lass uns mal langsam anfangen, Schritt für Schritt, nicht zu viel auf einmal. Da steckt aber die Metabotschaft drin, es gibt ein zu viel. Gibt es das wirklich? Und wann ist denn da zu viel?
Stimmt.
Ist es so, dass Angst einen irgendwie kaputt machen kann oder umbringen kann? Oder ist es nicht sogar so, dass der normale Mensch tatsächlich, auch der mit der Angststörung, es schaffen kann, sich seine Angst zu stellen und die zu bewältigen? Das heißt, wenn ich Botschaften gebe, die Selbstwirksamkeit steigern, die das Gefühl von Kontrolle steigern, dann helfe ich den Menschen auch langfristig, wirklich seine Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn ich aber Botschaften gebe, die sagen, du bist eigentlich wirklich ein rohes Ei, man muss mit Samthandschuhen anfassen, du kannst eigentlich das alles gar nicht, du brauchst mich unbedingt, dann ist es halt destruktiv.
No. Ganz genau.
Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Therapeutinnen und Therapeuten solche destruktiven Botschaften nicht bewusst geben wollen. Aber leider passiert das doch auch immer mal wieder. Natürlich kommt es auch immer darauf an, was der andere hört.
Ja, richtig.
Da gibt's auch immer wieder dieses Aha-Erlebnis. Deswegen eine der frühen Sachen, die ich versuche, bei uns in der Ausbildung den Leuten beizubringen, ist, frag immer nochmal nach, was dein Gegenüber denn gehört hat. Und lass es nochmal zusammenfassen. Und dann wirst du dich wundern, was der da gehört hat. Wenn er sagt, sie haben ja gerade gesagt das und das. Eieiei, das wollten Sie aber gar nicht sagen. Vielleicht haben Sie es auch gar nicht gesagt. Vielleicht haben Sie es auch gesagt. aber vielleicht hat der andere das auch bloß gehört. Also da hilft Klarheit.
Ja.
Und es erinnert mich an meine Anfangszeit in den USA, wo mein, als ich da hinkam, war mein Englisch nicht so schlecht, aber es war auch nicht perfekt. Und ich habe große Sorgen gemacht, wie soll ich denn Psychotherapie so eine sprachgebundene Sache machen, wenn ich das nicht wirklich perfekt ausdrücken kann. Mhm. Aber relativ rasch habe ich mehrere Sachen festgestellt. Eine war ein deutscher Akzent. Ist in den USA als Shrink durchaus akzeptabel. Cool. Aber der zweite Punkt war, ich war dadurch gezwungen, mich knapp und einfach auszudrücken. Und das war echt besser. Statt dass ich da so lange komplizierte Sachen gemacht habe und so Thomas-Mann-Sätze gebaut habe, war ich sehr einfach. Ja. Und das war dann besser.
Ja, sehr gut. Super. Margraf, wenn es okay ist, ich würde auch gerne noch so ein bisschen die Hörer mit reinholen, die noch nicht so in dem Thema sind. Können wir vielleicht noch mal kurz so ein bisschen da ansetzen? Wenn ich jetzt jemand bin, also ich zum Beispiel habe auch einfach viele Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen und natürlich auch ein bisschen die Sorge haben, habe ich schon eine Angststörung? Ne? Ich nehme wirklich Ängste an mir wahr, die mich auch vielleicht beeinträchtigen, aber kann es für mich noch nicht konkret definieren. Können Sie vielleicht nochmal für sich, also oder aus Ihrer Perspektive heraus sagen, wann kann man sagen, spricht man von einer Angststörung? Und wann oder was ist Ihre Erfahrung, was würden Sie sagen, wodurch kann die überhaupt auftreten?
Zu den Ursachen kommen wir vielleicht gleich nochmal, das ist natürlich ein wichtiges und aber großes Thema. Zunächst nochmal zu der Frage, wann nennen wir das denn eine Angststörung? Man kann jetzt die Diagnosekriterien von DSM oder ICD runterbeten, das sind die offiziellen Diagnoseschlüssel, der eine von der Weltgesundheitsorganisation, der ist für uns in Deutschland verbindlich, und der andere von der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung. Das ist eine private, also ein Verein, ne? Also eine private Fachgesellschaft. Aber wird weltweit tatsächlich häufiger angewandt als die ICD, bemerkenswerterweise. Da gibt es diese Kriterien, definieren diese Störungen. Aber die haben leider einige ganz entscheidende Punkte nicht dabei. Ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, Angst ist gesund. Das hat jeder normale Mensch eigentlich. Aber Angst kann eben auch zu viel werden oder dysfunktional werden. Und wann wird sie das? Dann erstens, wenn sie ohne ausreichenden Grund auftritt und wenn sie zu stark oder zu lange anhaltend ist. Da sieht man schon, das ist ein Kontinuum und die Frage ist, wie viel ist zu viel? Und das ist immer subjektiv. Manche Leute können viel aushalten, andere können weniger aushalten. Mhm. Der nächste Punkt ist, wenn es Leiden verursacht. Also nehmen wir an, ich kann nicht öffentlich sprechen. Das macht mir große Sorgen und ich würde mich das nie trauen, vor anderen Leuten zu sprechen. Mhm. Ja gut, aber wenn ich das auch nicht muss, dann leide ich auch nicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich auch gar kein Problem damit. Wenn ich aber den Beruf habe, den ich zum Beispiel habe als Professor, dann leide ich sehr wohl. Und so waren unter den Patienten, die wir behandelt haben, mit Angst zum öffentlichen Sprechen, alle Leute vom Professor, Professorin bis hin zur Staatssekretärin. Ja? Die Leute, die das machen müssen, die leiden. Also es hängt von der Lebenssituation ab. Wenn sie in ihren Funktionen eingeschränkt werden, wenn sie ihren Rollen nicht mehr nachkommen können, dann wird es für sie schwierig. So, das sind diese Dinge, die da total wichtig sind. Und wenn sie das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle. Und da zählt immer das subjektive Gefühl. Es ist nicht wichtig, ob sie wirklich Kontrolle haben oder nicht, sondern es ist wichtig, ob sie meinen, dass sie Kontrolle haben. Oder genauer gesagt, ob sie meinen, dass sie keine Kontrolle haben. Sobald sie das Gefühl des Kontrollverlustes haben, ist das Leiden sehr, sehr ausgeprägt. So, und dazu kommen dann dazu diese typischen Symptommuster, die man eben in DSM und so weiter hat, nämlich die phobischen Ängste, die Angstzustände, also die Panikattacken oder die generalisierte Angst, die eigentlich im Wesentlichen chronisches Grübeln und sich Sorgen machen ist, dann die soziale Angststörung, die man bis vor kurzem noch soziale Phobie nannte und so weiter und so weiter. Also die Zwänge oder die Traumafolgestörung, sagt man ja, oder die posttraumatische Belastungsreaktion. Das sind typische Symptommuster und da ist interessant, dass Sie das auf der ganzen Welt finden. In jeder Kultur, in der man danach gesucht hat, findet man das und zwar immer in der gleichen Form. Es gibt kulturelle Überformungen. Also, wenn Sie eine Zwangsstörung haben, würden Sie in einer westlichen Gesellschaft vielleicht Angst haben vor Keimen oder vor Radioaktivität oder so etwas. In anderen Gesellschaften vielleicht vom bösen Blick oder den bösen Geistern oder den Ahnen. Aber die Struktur der Störung ist dann doch die gleiche. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist anders als beispielsweise bei Essstörungen. Oder es ist auch anders als bei Depressionen, die durchaus unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Also die Klassifikation bei den Ängsten ist ziemlich gut im Vergleich zu anderen psychischen Störungen.
Okay. Und wie kann man jetzt da vielleicht auch nochmal Panikattacken einordnen? Weil ja auch viele unter Panikattacken leiden. Ja.
Der gute Herr Freud hat 1895 definiert die Angstneurose, und das war lange die wichtigste Diagnose da für die Psychoanalyse, aber auch für die Psychotherapie und für viele, viele Menschen. Er hat aber zwei Sachen zusammengeschmissen, die wir heute auseinandernehmen. Und es macht Sinn, die auseinanderzunehmen. Die sogenannte Panikstörung und die generalisierte Angststörung. Seine Definition der Angstneurose war eigentlich im Wesentlichen die Panikstörung. Und man kann das nachvollziehen, weil man weiß, er hat es selber gehabt. Er beschreibt sehr genau Panikattacken. Und er beschreibt übrigens auch, wie man es behandeln muss, nämlich nicht mit Psychoanalyse, sondern mit auf die Straße gehen und mit der Angst kämpfen. Ja. Okay. Also konfrontieren, das hat er schon ganz genau. Ne? Er sagt, man wird keiner Phobie, damit meint er die Agoraphobie an der Stelle, keine Phobie her, wenn man wartet, bis sich der Kranke durch die Analyse bewegen lässt, durch Einsicht das aufzugeben, sondern man muss ihn dazu bewegen, auf die Straße zu gehen und während dieses Versuchs mit der Angst zu kämpfen und so. Mhm. Das hat er also sehr genau definiert, weil er genau wusste, wovon er sprach. Die generalisierte Angst fällt so hinten runter. Die kam erst 1980 ins Spiel, als man das DSM-3, die dritte Auflage davon, geschaffen hat. Und da wurde die definiert, aber sehr lieblos als Restkategorie. Wenn einer keine Phobie hat, wenn einer keine soziale Phobie hat, wenn einer keine Agoraphobie hat und er hat auch nicht Panikattacken und es ist kein Zwang und kein Trauma, dann bleibt noch was über, das nennen wir generalisierte Angst. Das ist irgendwie, die haben die ganze Zeit Angst. Man hatte die Idee, man könnte das definieren auch ganz stark über ganz viele körperliche Symptome. Das hat nicht funktioniert, weil die gar nicht spezifisch sind. Also sich nicht konzentrieren können, nicht schlafen können, hibbelig sein, nervös sein und so. Das sind Sachen, die sind einfach nicht spezifisch. Sodass man die im Laufe der Zeit immer runtergekürzt hat. Und heute sind es nur noch 6 solcher Symptome und die dienen als Schweregradmarker. Je mehr körperlich dabei, desto schwerer.
Darf ich kurz zwischenfragen?
Ja, klar.
Ja, also wenn Sie sagen, nicht spezifisch, das heißt ohne Auslöser? Also weil
Nein. Ich meinte es anders. Entschuldigung, gut, dass Sie nachfragen. Nicht spezifisch für die generalisierte Angststörung. Diese Symptome, sich nicht konzentrieren können, ruhelos sein und so weiter, angespannt sein, das haben Menschen mit allen Formen von Ängsten, plus der Depression und so weiter. Aber der Kern der generalisierten Angststörung ist das Grübeln, das sich Sorgen machen. Dafür gibt es einen englischen Begriff, der das in einem fasst, was wir auf Deutsch mit mehreren Worten bezeichnen müssen, nämlich das Worrying. To worry ist eine furchtsame, angstbezogene Form des sich Sorgens. Sorgen machen sich alle Leute. Zum Beispiel jetzt.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Auch die Leute mit generalisierter Angst sorgen sich eigentlich um die gleichen Dinge wie andere Leute auch, aber sie machen es in einer speziellen Form. Da sind Sorgenketten, sie springen von einer Sorge zur nächsten, ohne das bis zum Ende zu durchdenken. Und dann gehen sie zur übernächsten und zur überübernächsten. Und man hat inzwischen rausbekommen, dass das die Funktion von Vermeidung hat. Ich muss mich der ersten Sorge nicht so richtig stellen. Ich kann mich ablenken, aber da muss ich was Starkes haben. Das ist dann eine andere Sorge. Und von da gehe ich zur nächsten. Und das führt dann dazu, dass sie die ganze Zeit endlose Ketten haben. Wie die berühmte kaputte Schallplatte, die am Anfang losläuft und dann irgendwann wieder zurückspringt zum Anfang und dann immer kreist. Und wir haben mal Studien gemacht vor Jahren schon, wo wir zeigen konnten, dass der durchschnittliche Patient und die Patientin mit einer generalisierten Angststörung rein in so Tagebuchstudien 360 Minuten am Tag nur grübelt. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie auch noch schlafen und auch noch arbeiten, dann ist das sehr, sehr viel Zeit.
Wahnsinn.
Der andere Punkt, der sehr wichtig ist, Sie versuchen mit Gewalt die Angst zu unterdrücken, das Grübeln zu unterdrücken und schaffen es nicht. Und erleben das als Kontrollverlust und dadurch wird das so ein ganz starkes Leiden. In der Therapie geht es dann nachher darum, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie tun, um ihr Problem in den Griff zu bekommen, eigentlich dazu führt, dass es chronisch wird. Und zu helfen, die Angst mal kommen zu lassen und bis zum Ende zu durchdenken. Und das hat einen total befreienden Effekt. Und dann können sie auch wirklich in aller Regel von der Angst lassen und auch wirklich fühlen sich deutlich, deutlich entlastet und besser. Also deswegen, das sind die beiden verschiedenen Dinge, diese chronischen Grübler und die Panikattacken. Panikattacken heißt, aus heiterem Himmel werden sie überfallen von einer Flut von wirklich vor allem auch sehr stark körperlichen Empfindungen und sie deuten das aber als Zeichen einer unmittelbaren Katastrophe. Und diese Katastrophe ist meistens körperlich, also Herzinfarkt, Ersticken, Tod, Umfallen oder aber auch in selteneren Fällen psychisch, ich drehe durch, ich verliere den Verstand, ich werde eingesperrt, ich komme nie mehr raus. In den meisten Fällen, die das haben, gibt es aber trotzdem auch noch die Angst vorm Sterben. Das ist eigentlich so das Prototypische. Und die Angst ist nicht, dass ich irgendwann mal sterbe, also im Sinne einer existenziellen Sorge, wir müssen alle mal sterben, was geschieht nachher mit uns, sondern im Sinne von hier, ich sterbe hier und jetzt und das will ich nicht. Und deswegen muss ich sofort den Notarzt rufen, helfen Sie mir bitte, jetzt sofort, ne?
Und wirklich nur ausgelöst, das muss man ja wirklich nochmal betonen, durch die Psyche in dem Moment, ne?
Durch die Psyche, aber es kann auch ausgelöst werden durch körperliche Veränderungen. Wir finden das häufiger zum Beispiel nach Operationen, wir finden es häufiger nach Geburt, wir finden es häufiger nach der Menopause. Da gibt es nochmal einen kleinen Gipfel hinten.
Ich habe
das produziert Körperempfindungen, die dann fehlinterpretiert werden.
Und das macht die Panik. Ich habe das total eindrücklich erlebt in der Praxis, also wirklich am häufigsten als eines der, um das auch nochmal da zu ergänzen, als eine der häufigsten Phänomene, wenn jemand so in die von der körperlichen starken Anspannung in die Entspannung ging und dann das Gefühl hatte, er löst sich jetzt auf. Also er fällt in sich zusammen und das dann sofort diese Panik so ausgelöst hat. Ne? Das fand ich auch ganz, ganz eindrücklich nochmal auch beschrieben. Ne? Und die konnten damit nichts anfangen. Also was andere sagen würden, ey, das ist jetzt voll Entspannung, war dann für den so, oh, ich sterbe jetzt.
Ja, es ist noch eine interessante Beobachtung, dass auch Entspannung dazu führen kann. Es gibt auch die wirklich die entspannungsinduzierte Panikattacke.
Ja.
Und die in der Literatur die größten körperlichen Anstiege, also zum Beispiel der Herzfrequenz des Blutdruckes, sind bei den entspannungsinduzierten Panikattacken beschrieben worden. Also super massiv. Mhm. Normalerweise sind Panikattacken subjektiv sehr stark, aber objektiv gar nicht so stark. Aber in dem Fall dann doch. Und was liegt da dahinter? Naja, das sind solche Prozesse wie, wenn Sie sich entspannen, dann geht die Aufmerksamkeit eher nach innen. Hm. Jetzt können Sie auf verschiedene Sachen achten. Hm. Sie können zum Beispiel auch auf Ihr Herz achten. Und wenn Sie jetzt merken, dass das klopft, dann könnten Sie das jetzt irgendwie normal finden. Oder Sie könnten auch sagen, boah, also warum klopft das jetzt gerade? Wenn Sie noch merken, dass es vielleicht mal gerade etwas unregelmäßig klopft und Sie nicht wissen, dass es bei jedem, auch herzgesunden Menschen, jeden Tag Arrhythmien gibt, dann kann man sehr schnell sich da reinsteigern. Dann kommt auch dazu, dass die Kardiozeption, also die Wahrnehmung der Herztätigkeit, besser ist, wenn konkurrierende Informationen wegfällt, ja, wenn Sie auf nichts anderes konzentrieren, sondern nur darauf. Dann natürlich, wenn Sie liegen, noch mehr, wenn Sie auf der linken Seite liegen. Und so kann man sehr viele Dinge erklären, wie zum Beispiel, dass manche Leute mitten in der Nacht Panikattacken kriegen und so weiter. Aber wichtig ist, Sie haben dabei eine Selbstbeobachtung unter einem negativen Vorzeichen. Sie beobachten sich und sagen, oh Gott, wenn ich da irgendwas merke, dann ist das gefährlich.
Aber da muss ich auch mal nachfragen, weil es muss doch, oder zumindest ist es so jetzt aus Laiensicht ja meine Erklärung, muss es da nicht doch auch irgendwie noch eine Veranlagung zu geben, einen Hintergrund bei mir, dass ich überhaupt in so eine Situation gerate? Also Stichwort jetzt sowas wie vielleicht, ne, Vergangenheit, bestimmte Dinge, die nicht aufgelöst sind oder, ne,
habe ich da Entstehung, ne?
Entstehung, genau. Vielleicht können wir damit nochmal so kommen zu der Ursache oder genau.
Ja, Sie hatten die Ursachen ja auch vorhin schon angesprochen und ich denke, es ist auch wichtig, dazu zu kommen. Bei den Ängsten muss man erstmal sagen, das ist die häufigste Form psychischer Störung. Je nachdem, wie Sie es definieren ist und wie eng oder weit Sie die Kriterien fassen, ist jeder Vierte jetzt gerade betroffen. Also das ist schon eine sehr, sehr häufige Sache. Und das bedeutet, die Veranlagung dazu ist weit verbreitet. Man kann wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, jeder Mensch kann eigentlich eine Angststörung entwickeln. Oder mindestens nahezu jeder Mensch.
Okay.
Und auch nahezu jeder Mensch kann eine Depression entwickeln. Auch Sucht ist relativ häufig. Andere Sachen hingegen, zum Beispiel Essstörungen oder Psychosen, sind bei weitem nicht für jeden möglich. Also, wir sprachen vorhin von Trauma. Wenn Sie sich eine der schlimmsten Situationen angucken, die man sich vorstellen kann, eine der schlimmsten Sachen, die Menschen erleben mussten, zum Beispiel die Konzentrationslager des Nazi-Deutschland. Ich würde sagen, der Nazis, weil man das Deutsche gemacht und viele haben mitgetragen. Das ist die Albtraumsituation schlechthin, nicht? Und die Überlebenden, die es ja zum Glück auch gegeben hat, haben jede Menge Probleme, aber gar nicht sehr viel Psychosen. Das geht nicht so ohne weiteres, dass sie psychotisch werden. Da brauchen sie eine bestimmte Veranlagung und wenn sie die nicht haben, dann werden sie auch nicht psychotisch. Ängste hingegen, Traumafolgestörungen, Depressionen und so weiter, ganz, ganz häufig, Sucht und so weiter. Ne? Existenzielle Verunsicherung, ganz klar. Also, die Veranlagung zur Angst ist weit verbreitet und die Suche nach den genetischen Ursachen ist deswegen so wenig erfolgreich, weil wir eigentlich alle diese Veranlagung haben. Die ist nicht für alle gleich stark, aber sie ist da. Was dann aber eine Rolle spielt, ist so ein Dreiklang auf der Ebene von den krankmachenden Faktoren, die Vulnerabilität, die unterschiedlich ist. Wir sind unterschiedlich vulnerabel dafür. Dann die auslösenden Faktoren, da ist Stress das Allerwichtigste. Und dann die aufrechterhaltenden Faktoren. Und das ist interessanterweise das, worüber wir A am meisten wissen und was B für die Therapie am wichtigsten ist. Was sorgt dafür, dass ein Problem chronisch wird und erhalten bleibt oder dass es wieder weggeht? Das ist ein Dreiklang. Ne? Also es gibt Vulnerabilität, es gibt Auslöser, es gibt aufrechterhaltende Faktoren. Das reicht aber nicht, und das ist eine wichtige neue Erkenntnis der letzten Jahrzehnte. Das Ganze ist eine Balance zwischen krankmachenden Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, und gesundheitsfördernden, schützenden Faktoren. Es gibt protektive und fachchinesisch gesprochen salutogene Faktoren, also die gesundheitsfördernden Faktoren. Und da gibt es inzwischen mehr Forschung. Lange wusste man dazu weniger, inzwischen gibt es eine Menge. Ganz klar ist zum Beispiel, stabile, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind und die mich nicht enttäuschen, ist der wichtigste Schutzfaktor überhaupt und für die Depression auf jeden Fall. Zweiter, extrem gut belegter, sehr wichtiger, ist die Bildung, Bildungsniveau. Bessere Bildung ist ein Riesenschutzfaktor, aber das ist natürlich immer ein Geflecht. Mit besserer Bildung haben Sie auch bessere Chancen im Leben, Sie haben ein höheres Einkommen, Sie haben eine größere Gesundheit, Sie ernähren sich meistens besser und so weiter. Also es ist ein Geflecht. Es gibt noch mehr solcher Faktoren und das zusammen bildet dann die Balance zwischen gesunden und krankmachenden Faktoren. Das ist ungefähr das Ursachengeflecht. Allgemein gesprochen, das gilt eigentlich für alle psychischen Störungen. Und jetzt müsste man es für jede einzelne ausbuchstabieren, und das kann man. Ich gebe das Beispiel Panik. Da finden wir zum Beispiel, dass Panik besonders häufig auftritt, Anfang etwa 20. Da wird es meistens erstmals bewusst wahrgenommen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann findet man eine Vorgeschichte. Dann gab es schon in der Kindheit Regulationsstörungen. Also sowas wie Schreien, Füttern, Schlafen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, ich habe welche, die sind schon längst groß, aber Sie hatten von der Elternzeit gesprochen, wir haben also auch welche. Alle Kinder schreien mal, alle Kinder lassen sich mal nicht so füttern, wie Sie das gerne wollen, oder wollen nicht so schlafen, wie Sie das wollen. Aber das kann eben auch exzessiver werden, und dann spricht man von Regulationsstörungen. Mhm. Da drin steckt das Thema, dass jeder Mensch lernen muss, sich zu regulieren. Also seinen Schlaf zu regulieren, seinen Frust zu regulieren, und das müssen auch schon Säuglinge. Und das wird über mehrere Jahre hinweg erworben. Manchmal hat man den Eindruck, bei manchen Menschen, die haben es nie gelernt, aber im Großen und Ganzen lernen wir das schon. Dann lernen wir das alle, aber nicht unterschiedlich gut. Regulationsstörungen sind der erste Vorläufer. Und dann kommen tatsächlich Ängste, die sich oft auswachsen, aber nicht immer. Und aus den Ängsten können dann wieder andere Dinge entstehen. Und wenn da jetzt noch Erfahrungen reinkommen, die zum Beispiel Kontrollverlust, Hilflosigkeit und so weiter vermitteln, dann sind sie viel, viel gefährdeter. Wenn die Eltern sich beispielsweise in dieser Zeit dauernd fetzen und wenn sie manchmal in diesen Streit zwischen die Räder geraten und wenn die Eltern sie noch instrumentalisieren in diesem Streit und versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen gegen den anderen und Ähnliches, dann wird das alles immer schwieriger. Und wenn sie dann noch ein Modell in der Familie haben, beispielsweise die Oma oder die Tante, die bei ihnen gewohnt hat und die beim kleinsten Wehwehchen immer sofort eine Pille genommen hat oder gesagt, was ist das jetzt? Genau. Ihnen vermittelt, also das ist ganz wichtig. Und die ihnen vermittelt, im Körper ist eigentlich immer Ruhe, da darf nie was sein. Wenn du was merkst, dann muss da irgendwas falsch sein. Das ist natürlich eine grundfalsche Aussage, weil im Körper passieren dauernd Sachen, ganz, ganz viele Sachen. Und unser Gehirn verwendet den großen Teil seiner Kapazität, wahrscheinlich den größten, darauf, diese eigentlich irrelevante Informationen auszublenden. Wenn Sie sich jetzt aber trainieren, dass Sie das nicht ausblenden, dann werden Sie jede Menge Sachen wahrnehmen können. Und so können wir zeigen, dass bei Panikpatienten beispielsweise gut die Hälfte von denen jeden einzelnen Herzschlag spüren kann, auch unter Ruhebedingungen und ohne Impuls zu nehmen. Na gut, dann werden Sie auch leichte Arrhythmien merken. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, fühlen Sie sich jetzt gerade vulnerabel? Sie haben gerade einen Krach mit Ihrem Partner oder der hat Sie jetzt gerade verlassen. Sie fühlen sich wirklich alleine und auf sich gestellt. Und dann haben Sie jetzt noch dieses Herzen und so weiter. Was wollen wir machen? Ne? Und so geht das los. Und das kann man wirklich auf Gruppenebene ganz schön zeigen. Aber man kann auch wirklich im Einzelfall das meistens sehr genau identifizieren.
Boah, super. Also gefühlt haben Sie jetzt 20 Fragen beantwortet. Also wirklich... Hammer.
Aber ja. Ich finde das, darf ich nochmal fragen, ich finde das auch so spannend, Herr Magraff, da muss ich nochmal so reingehen, auch bei diesen Panikstörung, dass man ja dann, oder meistens ist ja zu beobachten, dass wenn eine Panikattacke da war, die erste, dass ja dann so eine Angst vor der Angst entsteht, ne? Oder wieso, und dann potenziert sich das ja so, ne? Dann wird das ja zu so einem Selbstläufer, dass die Leute dann ja auch für sich dann kaum noch was wahrnehmen und sich isolieren oder ne, dann unsicher werden in ihren eigenen Fähigkeiten. Wie würden Sie das erklären? Warum wird es dann auf einmal mehr oder weniger in dem Moment fast schon chronisch, ne? Also warum kann man nicht sagen, okay, ich habe da eine Angststörung. Ich hatte dann in dem Moment diese Wahrnehmung, aber dann war auch gut.
Ja, der Punkt ist, dass die allermeisten Leute so reagieren, wie Sie es gerade gesagt haben. Also es gibt sehr viele Menschen, die plötzlich mal Herzklopfen haben oder schwitzen oder sagen, boah, das irgendwie, glaube ich, muss ich mir mal setzen oder so. Und die nicht sofort denken, dass sie jetzt gerade sterben oder hochgefährdet sind. Das ist die Mehrheit. Es ist eine Minderheit, die sich Sorgen macht. Und die macht das typischerweise auch nicht einfach so, sondern weil eben eine Situation ist, wo sie sich gerade besonders vulnerabel fühlen. Oder weil sie nicht richtig mitgekriegt haben, wo dieses Schwitzen und dieses Herzklopfen herkam. Das ist eine ganz auffallende Erfahrung, die wir immer wieder machen. Patienten sagen, ja, ich erinnere mich wie noch wie heute an meinen allerersten großen Panikanfall. Das war auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und es war so ungefähr sowas wie 15.30 Uhr oder so etwas. Und ganz plötzlich, als ich gerade die Einkäufe eingepackt habe, da habe ich plötzlich das Gefühl, mein Herz und schwitze und ich kriege keine Luft mehr und ich dachte, jetzt muss ich legen und ich sterbe. Und wenn man da mal nachfragt, dann kommt sehr häufig raus, naja, also was ist denn um 15.30 Uhr? Naja, der Kindergarten macht zu. Ich musste meine Kinder abholen, aber ich hatte auch nichts eingekauft und ich musste jetzt aber einkaufen. Außerdem war der Tag sehr heiß und ich bin außerdem gerannt und ich habe geschwitzt und so weiter. Ne? Und plötzlich wird dann klarer, wo das herkommt, das Herzklopfen und das Schwitzen. Und dann kommt raus, dass sie das eben fehlinterpretiert haben. Dass man, wenn man ohne Erklärung massive körperliche Symptome hat, eine Flut von Empfindungen, die über einen hereinbricht, dass man sich da Sorgen macht, ist absolut normal. Absolut normal. Wenn Sie jetzt also dann nach zur Ärztin gehen und die sagt Ihnen, dann machen wir doch mal ein EKG, dann machen wir mal dies und dann machen wir jenes, ich habe nichts gefunden, Sie sind gesund, Ihnen fehlt nichts, dann können Sie jetzt entweder sagen, gut, super, dass ich gesund bin, oder Sie können sagen, was stimmt doch da nicht, ich hatte doch das. Und dann gibt es genau zwei Varianten, sagen sich die Leute. Also entweder die irrt sich oder ich irre mich. Wenn die sich irrt, dann habe ich vielleicht eine ganz schlimme Krankheit und mir wird nicht geholfen. Oder aber ich irre mich, dann heißt das, ich werde jetzt verrückt, ich drehe durch. Und das sind ja genau die beiden großen Sorgen, die die Leute haben. Von daher ist es eigentlich sehr nachvollziehbar, dass man so reagiert. Und in vielen Fällen bei unseren Patienten können wir wirklich helfen, schon entscheidend helfen, einfach nur durch Aufdecken dieser Zusammenhänge. Wichtig ist aber, dass sie das in der Form machen, dass die Betroffenen das auch annehmen können. Genau. Da kommt jetzt so die therapeutische Kunst rein. Wenn Sie dozieren, so wie ich das jetzt hier gerade mache, dann ist es weniger gut, als wenn Sie den Leuten helfen, selber hinter die Zusammenhänge zu kommen.
Ja, ja.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass Sie auch als Therapeutin oder Therapeut sich klar machen müssen, im Einzelfall kann es auch anders sein. Ich kann mich irren mit meiner Hypothese als Therapeut, also offen, das Ergebnis offen zu tun und das auch wirklich ernst meinen. Ja. Zum Glück ist es ausgesprochen selten, dass wir jemanden haben, der dann da doch eher eine Herzkrankheit hat, aber möglich ist immer und von daher auch immer sinnvoll noch eine somatische Differentialdiagnose.
Da kann ich auch zu sagen, ich kann mich erinnern, ich habe einen mindestens an einen Fall, den ich mich jetzt erinnern kann, wo bestätigt war, er hatte einen Herzinfarkt, hatte aber auch Panikattacken und zwar vor dem Herzinfarkt und dann Herzinfarkt bekommen und er sagte mir tatsächlich an der Stelle auch hinterher, das fühlt sich anders an. Das ist ein Unterschied. Also das fand ich auch ganz gut, nochmal so rückgemeldet so. Ne? Ja, das ist auch nicht seine subjektive Wahrnehmung, aber auch nochmal, um das so, vielleicht auch nochmal Sie so weil Sie jetzt gerade auch so, finde ich, so toll ausgeführt haben, wie Angst funktioniert in unseren Vorstellungen. Ne? Also so, wenn ich einen Tatort gesehen habe, wo ein Mörder ist und klopft jemand an der Tür, dann habe ich auch Angst. Vielleicht der Mörder dann dahinter ist, weil ich gerade sensibilisiert bin dafür. Und wenn die Tür aufgeht und da ist ein Mörder, habe ich ja zu Recht Angst. Angst ist ja ein normales Gefühl. Und wenn da keiner ist, kann ich die sofort ablegen, ne? Genau, also so. Und das finde ich ganz interessant, wie Sie gerade sagten. Und ich glaube, wie Sie auch gerade sagten, diese Bildungsschicht oder dass man das Verstehen, das Erkennen von den Sachen ist wirklich eine Grundvoraussetzung, um um das auch umzusetzen. Ne? Also das, was wir jetzt hier gerade theoretisch sagen.
Aber es ist auch der indirekte Effekt. Also wenn Sie besseren Bildungserfolg haben, dann haben Sie typischerweise auch ein höheres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie trauen sich mehr zu. Ne?
Genau.
Das hat aber immer auch einen Preis. Gerade jemand, der so das Gefühl hat, er hat immer alles im Griff und immer alles unter Kontrolle. Wenn der dann mal erlebt, dass irgendwas nicht klappt, dann ist er besonders verunsichert. Also nehmen wir an den Manager, der schnurstracks nach oben marschiert, steile Karriere und dann ungefähr mit 50 an diese Decke kommt, wo dann klar wird, es kann nicht jeder der Vorstandsvorsitzende werden, sondern es ist genau einer. Und die anderen, die dann in diesem Konkurrenzkampf unterliegen, die werden jetzt abserviert. Entweder, wenn es gut geht, einigt man sich freundlich, wenn es nicht so gut geht, dann werden die Aktien gleichgestellt und wenn es ganz schlecht läuft, dann fliegen sie raus. Und dann haben sie, was ich zum Beispiel mal in meiner Zeit in Basel wirklich häufig erlebt habe, hochbezahlte Leute, die mit dem Golden Handshake draußen sind, aber niemandem sagen, dass sie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, die morgens aus dem Haus rausgehen mit einer Aktentasche und abends zurückkommen und nicht gestehen, dass sie aussortiert worden sind. Mhm. Für solche Leute ist natürlich dann der Selbstwert total angeknackst. Und wenn die sich jetzt aufs Körperliche konzentrieren, dann können sie Richtung Panik gehen. Wenn sie sich auf ihren Selbstwert konzentrieren, dann gehen sie Richtung Depression. Und man kann das auch beides haben, so wie man Läuse und Flöhe gleichzeitig haben kann.
Finde ich super. Ich würde da noch ganz gerne Kinder- und Jugendlichen noch mit reinbringen. Ne? Das ist ja auch so ein Phänomen, was ich beobachtet habe, wenn sie zum Beispiel Filme gucken oder sonstiges. Ne? Und dann sagt so, und? Ne? Meinst du nicht, das war ein bisschen zu krass? Und dann die dann sagen so, nee, alles gut, habe ich super vertragen, war gar kein Thema. Und aber abends mal Licht anlassen, bloß nicht alleine sein. Wissen Sie, wie ich meine? Also so, dass die das so nicht richtig, also noch nicht so für sich so realisieren und so umsetzen können. Das sind so auch noch vielleicht auch nochmal interessante Effekte, die ich auch nochmal hier erwähnen will, weil wir nämlich auch Anfragen bekommen haben, ne? Bezüglich ja, Kinder und Jugendlichen.
Ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, Sie sind nicht so alt wie ich, aber glaube ich, im Alter meiner Kinder. Also, was ich schon interessant fand, zu sehen, wie so Generationeneffekte da sind. Bei meinen Kindern ist es so, die können also locker den Anfang von Mission Impossible sehen und da sind die ersten 100 Toten oder so. Ne? Und das kümmert die gar nicht. Ja? Ja. Und dann zeige ich Ihnen Lohn der Angst. Kennen Sie das? Ein alter französischer Film mit Yves Montand. Ja. Und da sind so lange Einstellungen auf Gesichter, Angst hat an wegen meine Tochter. Das ist ja schrecklich. Das ist der spannendste Film, den ich sehe. Oder aber Filme, wo sehr lange Einstellungen auf sehr emotionalisierte Gesichter sind, das können die nicht aushalten. Ne? Also, es gibt da so diese Generationeneffekte. Richtig. Zurück nochmal zu den Kindern und Jugendlichen. Ja, die Themen ändern sich. In der Kindheit sind es tatsächlich eher so die situationalen Phobien, die eine Rolle spielen, ganz früh ist. Und die erste ist natürlich die Trennungsangst. Kann aber nicht persistieren. Und dann im Jugendalter ist es die Meinung der anderen, die soziale Angst, die ganz wichtig ist. Und da gibt es noch eine sehr traurige Sache zu erwähnen. Und da ist leider die westliche Gesellschaft ganz schlecht aufgestellt. Das ist das sogenannte Bullying. Bullying ist Mobbing bei Kindern. Ne? Also sie haben in Deutschland im Durchschnitt in jeder Schulklasse ein Kind. Fast immer eins, manchmal zwei. So gut wie nie drei, weil die könnten sich schon verbünden und zusammenhalten. Also meistens genau ein Kind, das von den anderen, ich sage jetzt mal, gemobbt wird. Das nennt man Bullying. Ja. Und das ist schrecklich. Wir haben Studien, wo 80% von Studenten zum Beispiel sagen, klar habe ich das erlebt, solche Sachen. Ja. Und das ist einer der stärksten Risikofaktoren und Prädiktoren für psychische Störungen im späteren Erwachsenenalter. Ein supermassiver Effekt, der untergräbt ihren Selbstwert und ihr Gefühl von Kontrolle über Leben ganz, ganz massiv. Und das Traurige ist, man kann ja nachvollziehen, dass es den Opfern schlecht geht, aber das Traurige ist, dass es den Tätern gut geht. Und zwar nicht nur gut, sondern besser als dem Durchschnitt. Die haben entweder...
Weil die bestärkt werden dann, ne?
Noch besser. Ja, bei uns ist das eine adaptive Strategie. Jetzt mache ich Kulturvergleich der Forschung seit ungefähr fast schon 10 Jahren. Und in Ostasien sieht das alles ganz anders aus. Ich habe da in China sehr große Studien gemacht. Und da ist es so, dass es viel, viel seltener ist, dass Bullying auftritt. Wenn es auftritt, geht es den Opfern auch nicht gut. Aber das Interessante ist, den Tätern geht es in China auch nicht gut. Das heißt, in China ist das keine adaptive Strategie. Wenn sie Bullying machen, dann sind sie jemand Verzweifeltes, der zum letzten Mittel greift und der dafür nicht verstärkt wird, sondern denen geht es genauso wie den Opfern. Und wenn wir es erreichen könnten in Deutschland, einfach mit Bullying so umzugehen wie die Chinesen, dann würde es uns sehr viel besser gehen.
Aber liegt das nicht daran, dass ja auch die Chinesen noch eher sich über also als Gruppe definieren? Wissen Sie, ich meine, also nochmal anders, also weniger die Individualität, sondern mehr ne, dieses Gruppengefühl, glaube ich, da sich darüber definieren. Ne?
Ganz genau. Wir unterscheiden ja kollektivistische, individualistische Gesellschaften.
Genau.
Die sind eher individualistisch, die sind eher kollektivistisch. Das hat bei uns so einen negativen Beigeschmack und das kommt ja auch mit einem gewissen Preisschild, aber es kommt auch mit vielen, vielen positiven Dingen. Wenn Sie jetzt übrigens schauen, wir wollten nicht so viel von Corona reden, aber wer hat es denn geschafft?
Wir noch nicht.
Durchzukommen. Ja. Ostasiaten sind sehr gut durchgekommen. Wir waren eine Zeit lang stolz in Deutschland, weil wir es so vergleichsweise gut geschafft haben, aber wir waren der Einäugige unter den Blinden in Europa. Richtig gut haben die das in Taiwan geschafft. Vermutlich auch in China, obwohl man da wegen der Diktatur nicht genau weiß, wie die Informationen sind. Aber ich glaube schon, weil ich kooperiere mit einem guten halben Dutzend von Unis und weiß, wie es da aussieht. Also das ist schon so. Also das hat viele Vorteile. Und im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel chinesische Studenten erheblich weniger Depression und Angst haben, erheblich weniger Stress und sich erheblich wohler fühlen und höhere positive Gesundheit haben als die Deutschen.
Ja.
Jetzt denken Sie, also zum Beispiel, wenn Sie gucken, wie ist denn das beim Chinesen, der in die Uni kommt, im Durchschnitt kommen die schon auf ein besseres Niveau rein und über die ersten 2, 3 Jahre steigt dann ihr Wohlbefinden an und Depression und so weiter geht runter. Bei uns kommen die auf ein niedrigeres Niveau rein und dann geht es erstmal runter. Das Studium macht die Leute im ersten Jahr erstmal nicht glücklicher. Gegen Ende des Studiums kommen sie dann wieder auf das Niveau, wo sie vielleicht vorher waren.
Woran würden Sie das festmachen?
Ja, oder? Ein Punkt ist zum Beispiel, was wir schrecklich finden, ich zum Beispiel, fände es fürchterlich, in China müsste ich im Wohnheim wohnen. Ich könnte nicht meine eigene Wohnung haben. Und wenn es eine gute Uni ist, dann sind da 8 Leute im Zimmer. Und wenn es eine nicht so gute ist, dann sind 16 Leute im Zimmer. Das wäre für mich der Albtraum. Ich mag auch nicht unbedingt Aber überlegen Sie mal, was das bedeutet. Für einen chinesischen Studenten, der kommt in die Uni und der hat sofort 15 Freunde oder 7, je nachdem, in welches Zimmer er kommt. Und die spannen zusammen. Und die sind vertraut. Und das hält. Das ist eine Phase, wo sie Freundschaften fürs Leben knüpfen. Meine chinesische Statistikerin beispielsweise hat erst Schiffbau studieren müssen. Die durfte sie nicht beiwählen. In Dalian, die war in so einem 16-Frauenzimmer. Und wenn wir nach China fahren, dann organisiert sie immer ein Treffen mit den anderen, so viel wie möglich. Und die freuen sich und die kommen zusammen und so weiter und weiter. Manche haben sie auch schon hier besucht. Wenn ein deutscher Student in die Uni kommt, dann sitzt er da alleine. Wenn er Glück hat, dann ist er in der WG. Aber die WG ist heute nicht mehr mit dem Anspruch wie zu der Zeit, als ich in WGs war, sondern das ist so eine Zweckgemeinschaft. Die fühlen sich einsam. Und dann geht es deswegen runter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt noch mehr. Und ich will auch gar nicht sagen, dass in China alles besser ist. Ich lebe bewusst in Deutschland und nicht in China. Aber es gibt auch Dinge, die da wirklich besser laufen. Und es wäre schön, wenn wir etwas davon übernehmen können. Also ich glaube, die Balance muss verschoben werden. So wie wir das Leistungsprinzip und das Gleichheitsprinzip besser in Einklang kriegen müssen, sollten wir auch das Individualistische und das Kollektivistische in Einklang bringen. Und da kommt jetzt mal auf Corona. Das hat uns ja gezeigt, dass wir doch sehr in einem Boot sitzen. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir die Dinge bewältigen.
Ja, vielleicht können wir noch dazu zu den Kindern und Jugendlichen vielleicht noch mal ergänzen, Herr Margraf, weil Sie sagten ja gerade, und das finde ich ganz interessanten Punkt, es war ja auch eine Frage von unseren Hörern, ne, wie der, das hat der Kurt gerade angesprochen, wie das so ist, wie man bei Kindern und Jugendlichen mit Angst, wie man damit umgeht. Ich hatte Sie gerade so verstanden, dass das Thema Selbstwirksamkeit eine große Rolle spielt bei der Behandlung der Patienten, sowie auch Aufklärung natürlich und allein schon das Wissen und das Bewusstsein darüber, was bei mir passiert. Jetzt ist es ja bei Kindern und Jugendlichen so das Thema. Also wie, ne, ob die da schon in der Lage zu sind, da in diese Reflexion zu gehen oder auch sich das so bewusst zu machen. Vielleicht kommen wir deswegen jetzt ein bisschen Richtung Behandlungsmethoden. Was können Sie vielleicht erstmal bei Kindern und Jugendlichen, was könnten Sie dazu noch mitgeben?
Meine Frau ist die Spezialistin für die Kinder und Jugendlichen bei uns. Sie hat die entsprechende Professur, aber wir arbeiten zusammen. schnell. Kinder sind super. Wenn man sie lässt, wenn sie können, wie sie wollen, dann sind Kinder super und können ganz, ganz viel. Das ist auch der Grund, warum ich habe übrigens angefangen mit Kindertherapie, das war meine erste klinische Erfahrung, und habe mich davon verabschiedet als junger Mensch, weil ich nämlich damals mir nicht zugetraut habe, das zu ertragen, dass bei vielen Kindern die Eltern das Problem sind und denen ausgeliefert sind. Und ich auch erschreckend das fand, ich oute mich, im Waisenheim zu sein. Und nach 5 Minuten hängen mir die Ersten am Bein und sagen, willst du mein Papa da sein? Nimmst du mich? Ich kann mich davon dachte, ich kann mich nicht distanzieren. Ich habe später gesehen, dass man das sehr wohl kann oder auch muss, falls Sie den Film Systemspringer mal gesehen haben. Bemerkenswerter. Aber wenn Kinder können, dann kriegen die ganz, ganz viel hin. Und man muss ihnen einfach dabei helfen, dass sie das können. Das führt dann zu so interessanten Fragestellungen, wie sind denn die Therapien von Ängsten bei Kindern besser, wenn die Eltern dabei sind oder wenn sie nicht dabei sind? Das Erstaunliche ist, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Es gibt nämlich auch ohne die Eltern. Da gibt es solche Effekte, dass man zum Beispiel Verantwortung delegiert. Also das Kind auch denkt, naja, Papa und Mama, da sind dabei, die sagen mir, wie es sein soll. Die machen das, nicht ich mache das. Ne? Mhm. So kann man das erklären, dass der Effekt nicht so stark ist. Das kann man ein bisschen differenzieren nach der Art der Störung. Bei Trennungsangst ist es so, dass es schon sinnvoll ist, die Eltern am Anfang dabei zu haben, aber nicht so stark, wie man erwarten würde. Bei anderen Ängsten, insbesondere Phobien, ist es eigentlich besser, wenn die Eltern eher nicht dabei sind, aber wenn man ihnen vermittelt, wie sie dann zu Hause damit umgehen sollten. Eine der wirksamsten Therapien ist übrigens, Eltern zu behandeln. Die meisten haben ja selber Angststörungen. Und wenn man die behandelt, da finden wir Effektstärken von 1,5 und höher auf die Kinder, 7 Jahre prospektiv, also in die Zukunft gerichtet, ohne dass sie je selbst behandeln wurden. Mhm. Aber das glaube ich, ja. Man kann Kinder auch selbst behandeln, man kann Phobien ganz wie beim Erwachsenen auch behandeln. Mhm. Es gibt dann noch solche Dinge wie, muss man das ernst nehmen und wie nimmt man es denn ernst, wenn, sagen wir mal, ein Achtjähriger sich Sorgen ums Sterben macht? Mhm. Und wie ist das bei einem Fünfjährigen? Und wie ist das bei einem Zwölfjährigen? Und das ist unterschiedlich. Ne? Anfangs, wenn Kinder merken, also Menschen sterben, ne? Und vielleicht ist die Oma nicht da oder der Opa, und was heißt denn das und so. Ne? Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, hey, du wirst auch mal sterben. Oh, ich will nicht, dass du stirbst und so. Ne? Und noch ein bisschen später kommt dann diese Phase, ich sterbe ja auch. Und was ist das, warum und so weiter. Ne? Damit muss man umgehen. Mhm. Und da gibt es halt typischerweise die Fähigkeit auch für Kinder, das wirklich zu transzendieren, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was ist denn das alles? Also ich gebe Ihnen das Beispiel, wie ich es bei meinem Sohn gemacht habe, der jetzt keine Angststörung hatte, aber der sich sehr groß, der ein nachdenklicher Mensch ist, der sich große Sorgen machte in der entsprechenden Phase über das Sterben und dann genau diesen Ablauf eben hatte, den ich gerade skizziert habe, dann, dass ich sterbe, aber dann eben auch, dass er sterbe. Mhm. Wenn sie da sagen, ach was, das ist ja gar nicht oder es dauert noch ganz lang oder so, das ist nichts, weil so drin sind sie nicht, dass sie merken würden, dass das keine Dauerlösung ist. Ne? Also sagen wir, nee, das ist so, wir müssen alle sterben, wir brauchen dafür Lösungen. Es gibt, das ist eine Frage, mit der man sich immer wieder auseinandersetzen muss als Mensch. Das ist eine Entwicklungsaufgabe. Mhm. Und du wirst vielleicht verschiedene Antworten darauf finden im Laufe deines Lebens. Und es gibt auch, glaube ich, nicht eine Antwort, die für alle Menschen gilt. Religionen beanspruchen das, die sagen oft, wir haben die Antwort und die ist genau so. Und du sollst auch gar nicht selber drauf kommen, sondern glaub, was wir dir sagen. Ja? Gut, das kann man so sehen und Leute, die das haben und die eine tiefe Überzeugung haben, die profitieren auch davon. Aber wenn man das nicht hat, muss man anders rangehen. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel, ich bin Agnostiker, ich finde, fand es hilfreich und mein Sohn fand es dann auch hilfreich, sich vorzustellen, dass das Leben größer ist als der einzelne Mensch. Wir sind Teil eines Größeren. Wir sind Teil des Lebens. Wir sind miteinander verbunden. Wir teilen irrsinnig viele Prozent unserer Gene mit den Schimpansen, aber auch noch mit der Nacktschnecke. Mit Menschen natürlich sowieso. Wir sind ein Teil eines größeren Ganzen, der Fluss des Lebens. Und wenn man das bildlich darstellt, für Kinder geeignet, ihr müsst euch vorstellen, das Leben wie ein Baum, ne? Ein Baum mit Blättern. Und wir sind aber nicht der Baum, wir sind die Blätter. Und die werden im Herbst abgeworfen und dann kommen neue, Platz für neue. Und ich bin ein Blatt, ich mache Platz für meine Kinder.
Schön, schön.
Und du wirst Platz machen für deine Kinder. Das ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, das verdanke ich einem Buch, das ich sehr vielen Patienten mit Angst vor dem Sterben gegeben habe, nämlich von Sherwin Nuland, N-U-L-A-N-D, Nuland. Wie wir sterben. Das ist ein ganz fantastisches Buch. Ein
Mediziner, in die Shownotes.
Machen wir, pack mal rein. Ja.
Der beschreibt die Art, wie man stirbt. Das ist nämlich so, dass man gar nicht so viele Arten hat, auf die man stirbt. Die vielen, vielen Krankheiten, die es gibt, die bringen uns am Ende auf 7, 8, 9, 10 Arten um und nicht mehr. Und der beschreibt das und indem man sich damit auseinandersetzt, nähert man sich diesem Thema und akzeptiert es. Das ist das, was wir brauchen. Akzeptanz. Aber der hat auch dieses Bild da drin. Der behauptet immer, er gibt keine Erklärung dafür, warum man stirbt. Aber er hat sie implizit dann doch. Und ich fand die bei ganz vielen Patienten sehr, sehr hilfreich.
Mhm. Mhm. Okay. Danke für den Tipp.
Wenn man sie ernst nimmt. Und dann gibt es natürlich jetzt die spezifischen Programme. Aber es gibt leider eben auch immer wieder diese Situation, dass sie vor der ganz schwierigen Frage stehen, ist es für dieses Kind besser, in der Situation zu bleiben, in der es ist, oder muss es rausgenommen werden? Das ist was, womit die Jugendämter tagtäglich kämpfen. Und ich beneide die überhaupt nicht um diese Aufgabe. Sie werden von allen Seiten geprügelt und wie man es macht, macht man es falsch.
Ja, kann ich Ihnen sagen.
Ja. Definitiv.
Ja,
aber Nee, Quart.
Ja, sag ruhig. Ja, sag ich, du wolltest.
Ich bin ja hier immer so ein bisschen auch verantwortlich für die Struktur und ich fand jetzt ganz interessant, weil wir jetzt gut auch bei den Methoden ja sind oder bei der schon bei Behandlungsansätzen so ein bisschen in die Richtung gehen. Vielleicht, weil Sie ja auch bekannt sind, Herr Mara, für Ihren Therapieansatz und vielleicht, dass Sie uns den nochmal so ein bisschen näher bringen oder auch den Hörern.
Ängsten kann man grundsätzlich sagen, die kommen nicht allein, die Leute haben andere Probleme. Man muss also erstmal schauen, was ist das zentrale Problem und hängen die verschiedenen Probleme miteinander zusammen. Meistens tun sie das und dann sollte man den Dreh- und Angelpunkt finden. Und da ist der Normalfall, also sie haben eine Angst, die bewirkt, dass sie deswegen depressiv geworden sind und so weiter, dann fangen sie bei der Angst an. Jetzt aber so ist es ja mit Depressionen und fühlen sich deswegen so schwach. Und wenn sie jetzt feststellen, sie haben Herzklopfen, dann kriegen sie noch Panik, dann fangen sie bei der Depression an. Nehmen wir den Fall, dass es die Angst ist, die der Kern des Problems ist, dann hängt es jetzt noch ein bisschen davon ab, welche Art von Angst. Aber übergreifend kann man sagen, Angsttherapie sollte kurz sein, die sollte nicht lang sein. Lange Therapien haben eine große Gefahr, dass die Patienten iatrogen chronifiziert werden, wie das heißt. Also, dass sie von außen zu chronischen Fällen gemacht werden. Und das ist ganz, ganz ungut. Das sehen wir sowohl bei pharmakologischen Behandlungen, leider. Die werden in der Regel viel zu lange gemacht. Und auch bei manchen Formen von psychologischen Behandlungen, die eine gute Absicht, aber dann diesen negativen Effekt haben. Also Angsttherapie versuchen Sie kurz zu machen, versuchen Sie sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade wenn Sie das viel machen und wenn Sie auch viel Erfahrung haben, ist die Gefahr groß, dass Sie sich von anderen Interessen leiten lassen, also Blumen am Wegrand pflücken sozusagen. Ne? Mhm. Ich habe immer wieder Panik geredet mit Leuten, dann kommt einer und erzählt mir jetzt einen total interessanten Traum. Also ich hatte zum Beispiel diesen einen Fall, wo der dann ein sehr, sehr freundlicher, super kontrollierter Mensch plötzlich mir erzählt, er hat einen Traum gehabt und er war ein Tiger und er war aber in einem Käfig, war eingesperrt und dann war plötzlich die Tür aufgegangen und da wollte ich natürlich wissen, was passiert jetzt und so. Wir haben uns toll unterhalten, es hat Spaß gemacht, aber es hat ihm nicht so viel geholfen. Er muss sich mit seiner Angst auseinandersetzen. Und da wissen wir inzwischen, die Konfrontation ist ein entscheidendes Element, das muss nicht eine situative sein mit den angstauslösenden Situationen, sondern es muss sehr stark auch die Konfrontation mit den Angstreaktionen und ihren Interpretationen sein. Das ist wichtig. So, beim Grübeln sieht es jetzt wieder anders aus, also bei den generalisierten Angststörungen. Da ist es häufig so, dass die Leute mit Gewalt vermeiden wollen, sich damit auseinanderzusetzen, dass was Schlimmes passieren kann. Klassischer Fall wäre, meine Güte, wenn meinem Kind was zustößt. Ich wüsste nicht, wie ich das ertragen sollte. Das ist ja ungefähr das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, wenn das Kind vor den Eltern stirbt und so weiter. Und wie würde man das machen? Und da darf ich ja nicht dran denken. Dann bauen sie alle möglichen Dinge auf, um das zu vermeiden. Aber das kostet unheimlich Energie und es klappt trotzdem nicht. Sondern durch dieses Vermeidungsverhalten ist es permanent salient in der Gedächtnisstruktur. Sie beschäftigen sich die ganze Zeit damit, statt dass sie es loswerden. Also was man machen muss, ist genau das Gegenteil. Sich bewusst damit auseinandersetzen und bis zum Ende durchdenken. Wie genau würde das aussehen? Haben die dann eine Vorstellung? Bei manchen Leuten ist es ganz diffus, bei anderen ganz konkret. Also zum Beispiel, es klingelt an der Tür, da steht so einer im Zivil und der sagt, sind Sie Frau Müller? Ja. Haben Sie eine Tochter? Ja. Heißt sie Sabine, hat ein blaues Fahrrad? Ja. Dürfen wir vielleicht reinkommen? Wieso? Was ist denn? Wer sind Sie denn? Wir sind von der Polizei, aber dürfen wir vielleicht reinkommen? Setzen Sie sich doch erstmal und so weiter. Das kann man jetzt im Detail durchgehen. Und dann kommt raus, ja, wir müssen Sie leider bitten, zur Identifikation zu kommen. Die hat einen Fahrradunfall und da ist jemand gestorben. Wir müssen wissen, ob es Ihre Tochter ist und so weiter und so weiter. Wie würden Sie es machen, wenn Sie dann wieder nach Hause kommen? Schließen das Zimmer ab, gehen dann nie mehr rein. Lassen Sie das Zimmer, machen Sie daraus eine Art Museum oder räumen Sie es sofort aus. Versuchen Sie, wenn Sie jung genug sind, noch ein anderes Kind zu kriegen, ziehen Sie in eine andere Stadt. Und die Idee dabei ist nicht, dass ich den Leuten sage, wie man es richtig macht, sondern dass sie sich damit auseinandersetzen und dann sind sie viel eher bereit zu akzeptieren, ja, sowas kann geschehen, aber zum Glück ist es tierisch unwahrscheinlich und deswegen zahlen Lebensversicherungen freiwillig die doppelte Summe, wenn sowas passiert. Die sind nicht, weil die so gut Menschen sind oder so, sondern einfach sehr unwahrscheinlich. Und dieses sehr unwahrscheinlich können sie besser der Patientin oder dem Patienten beibringen, wenn sie vorher nochmal klar machen, es kann aber passieren. Es kann passieren, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich. So, wie lebe ich jetzt? Und soll ich deswegen mein Kind jeden Tag begleiten zur Schule? Die sagen, Mama, die lachen über mich, weil du mich immer noch an der Hand nimmst und dahin bringst. Ich will alleine, ich kann das, ich bin groß, ja, und so weiter. Also all diese Sachen kann man dann besser durchsprechen und lösen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Trotzdem ist es leider so, dass bei den Kinderängsten viel weniger Forschung gemacht wird. Das ist einfach viel aufwendiger. Sie haben viel mehr Arbeit. Sie kriegen nachher viel weniger Belohnung. Für viel mehr Arbeit und sie müssen noch 1000 Leute um Erlaubnis fragen Und nachher publizieren sie in einem Kinderjournal und das zitieren nur ganz wenig Leute, weil es eben so wenige gibt, die da arbeiten und damit machen sie keine große Karriere und so weiter. Das ist alles ein Riesenproblem. Das ändert sich in Deutschland gerade, weil wir zunehmend diese Professuren für klinische Kinder- und Jugendpsychologie haben, die da aktiv sind und es wird gerade besser. Gut.
Sehr gut. Ja, vielleicht trotzdem, genau, was würden Sie sagen oder warum ist Ihr Ansatz, warum sagen Sie oder kann man es in so einer geringen Zeit schaffen, Angststörungen oder ne, in den Griff zu bekommen? Oder was, wie können Sie das nochmal ein bisschen vielleicht?
Es hängt ein bisschen davon ab, was Sie machen, welche Störungen und so weiter, unter welchen Umständen Sie arbeiten. Ja, klar. Aber im Durchschnitt ist es so, dass in der Forschung, in den Forschungsstudien, Angsttherapien irgendwas zwischen 8 und 15 Sitzungen dauern. In Deutschland behandeln wir im Durchschnitt 52 Sitzungen. Das ist zu lang. Und es wird dann nicht besser. Und diese 52 Sitzungen sind nicht etwa in 52 Wochen, sondern die erstrecken sich über 2 Jahre. Das ist suboptimal. Lernen ist manchmal besser, wenn es intensiver erfolgt. Und dann muss man ausprobieren. Und dann ist es oft so, dass Therapeuten danach, aber oder Therapeutinnen wieder die und auch die Finanzierungsrahmenbedingungen so sind, dass sie die Patienten dann plötzlich alleine lassen. Besser wäre es also kurz und dann aber immer noch mal wieder boostern, sehen, wie es läuft, Rückmeldung geben und anpassen. Und dann kommen sie mit sehr wenig Stunden klar. Also man kann unter normalen Routinebedingungen eine Panikstörung in 15 Sitzungen super gut behandeln. Mhm. Auch eine mit einer schweren Agoraphobie, also ausgeprägt situativen Vermeidungsverhalten. Wenn das ganz, ganz exzessiv ist und sehr, sehr viele verschiedene Sachen da sind, dann empfehlen sich Intensivbehandlungen, die in der Praxis oft nicht gemacht werden, weil es halt einfach organisatorisch schwierig ist. Dann gibt es die...
Zum Beispiel?
Also. Ein Beispiel wäre also eine schwere Agoraphobie, machen wir Intensivbehandlungen, wo wir von früh bis spät, von Montag bis Freitag arbeiten. Und das reicht in den allermeisten Fällen. Sie machen eine Vorbereitung, machen eine Diagnostik und sie machen eine Nachuntersuchung. Aber das ist das, was sie machen müssen. Und die Leute sind am ersten Tag also wahnsinnig erstaunt, was sie schon geschafft haben. Mhm. Da muss man dann vorbereiten. Gerade weil es so gut gelaufen ist, würde ich sagen, pass auf, wenn Sie jetzt denken, Sie sind schon halb geil, alles ist in Butter. Wenn Sie morgen wiederkommen, dann wird es ein bisschen schwerer. Das ist immer so eine Pause, aber es geht auch sehr schnell wieder vorbei. Wenn Sie das vorhersagen, ist kein Problem. Wenn Sie es nicht vorhersagen, ist der Absturz groß, weil Sie sagen, oh, ich dachte, ich wäre gehalten. Mhm. Jetzt noch nicht. Bei Zwängen sind die längsten Therapiedauern. Da brauchen Sie auch mal 35, 40 Sitzungen. Und wir brauchen häufiger auch wirklich Phasen, wo sie nochmal nachboostern. Da muss man sich einfach klar machen, Zwang ist ein total überlerntes Verhalten. Also wir haben Patienten, die jeden Tag immer wieder genau das Gleiche machen. Das ist wie die berühmten Londoner Taxifahrer oder die Geiger, bei denen hier oben am entsprechenden Sulkus das Areal für den Finger riesig groß ist. Das ist bei ihnen für Händewaschen, für Klo reinigen, für Sakrotanspringen und so weiter alles total ausgebaut. Und das kriegen sie jetzt nicht über Nacht einfach so weg, aber sie kriegen es im Wesentlichen in den Griff. Und wenn es dann mal wieder zu einem Zurückleiten kommt, dann ist es meistens kein Zufall, sondern passiert irgendwas im Leben und dann machen sie das, was sie hier gelernt haben und kommen auch vielleicht nochmal zu uns und beginnen es gemeinsam nochmal an. So. Und das klappt erstaunlich gut. Gerade die Zwänge, als ich studiert habe, galten als quasi unbehandelbar und das waren klare Fälle für Psychochirurgie. Ne? Aber das kann man wunderbar behandeln. Und da ist der Placebo-Effekt ausgesprochen gering, sodass der Abstand zwischen der wahren Behandlung und dem Placebo riesig groß ist. Bei Panik, dem anderen Paradepferd, was wir haben, wo wir so riesige Erfolgsquoten haben, 85 und mehr Prozent Heilungsquoten, ja, aber da gibt es auch riesige Placebo-Reaktionsraten und Sie können sehr viele verschiedene Dinge machen, die alle auch ein bisschen funktionieren. Ne? Mhm. Also ein ganz großer Erfolg ist eigentlich die Zwänge. Da, wo es am meisten hapert bei den Ängsten, sind sozialen Angststörungen.
Welche?
Die sozialen Angststörungen, die sozialen. Mhm. Da gibt es verschiedene Typen, die man unterscheiden muss. Ganz wichtig ist die Unterscheidung, hat der betreffende Mensch in Anführungsstrichen nur Angst in der sozialen Situation oder hat er auch ein Kompetenzdefizit, weiß nicht, wie er es machen muss. Und da gibt es einen Geschlechtsunterschied, bei denen in Anführungsstrichen nur Angst, da gibt es auch viele Frauen dabei, bei denen, die nicht wissen, wie es geht, haben sie sehr viel mehr Männer, das ist interessant, sehr viel mehr junge und vor allem junge Männer, die nicht wissen, wie soll ich jemanden ansprechen, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich überhaupt hingucken und so weiter. Da ist ganz klar, wenn sie das Kompetenzdefizit nicht beheben, wenn sie den Menschen nicht beibringen, wie es geht, dann nützt es dem auch nichts, wenn er seine Angst verliert, weil dann wird er auch einen Misserfolg erleiden. Also das muss man kombinieren und nichtsdestotrotz ist es so, dass auch bei den sozialen Ängsten wir noch nicht perfekt sind. Aber auch da gibt es tolle neue Fortschritte, beispielsweise eben das Sicherheitsverhalten. Diese Geschichte zum Beispiel jetzt bloß nicht meine Arme heben, weil da können Sie sehen, dass da drunter vor, ich schwitze, genau. Das ist peinlich und so weiter.
Genau.
Und dann diese Gedankenketten von alle beobachten mich, alle denken über mich nach. Wenn sie über mich nachdenken, denken sie negativ über mich nach. Und wenn sie negativ über mich denken, ist es auch total wichtig. Das kann man ja auf jeder Ebene hinterfragen und sagen, was soll nicht das kümmern, was die anderen denken. Hm. Also die meisten Leute, die sie angucken, denken gar nicht über sie nach. So interessant ist fast niemand, ja. Und so weiter und so weiter.
Ja.
Also das, aber das ist aufwendiger und das ist schwieriger. Was wir jetzt in letzter Zeit machen, wovon ich sehr begeistert bin, ist, wir machen Großgruppentherapien. Und Großgruppe heißt Großgruppe.
Okay.
Ja, also 100 Patienten auf einem Schlag.
Boah.
Und cool. Das funktioniert. Das ist erstaunlich. Wir machen das eigentlich primär aus wissenschaftlichen Gründen, weil wir die Mechanismen untersuchen wollen. Mhm. Da haben Sie immer das Problem, wenn Sie eine Einzeltherapie machen, dann müssen Sie jahrelang sammeln, bis Sie genügend zusammen haben. Dann haben Sie beim einen einen anderen Therapeuten als beim anderen. Und dann ist mal ein gutes Wetter, mal ein schlechtes Wetter, mal ist gerade irgendwas passiert. Alles so Störfaktoren. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel unsere Flugphobie-Behandlung machen, dann haben wir 125 Patienten mit einem Flieger, war witzigerweise der BVB Dortmund, Mannschaftsflieger, haben wir gechartert und sind mit denen an einem Nachmittag über der Nordsee gekreist und dann wieder zurück nach Münster aus Saarbrück.
Cool.
Und das sind dann 125 Patienten, die den gleichen Therapeuten gehabt haben, zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Wetter, die gleichen Turbulenzen, der gleiche Flieger, der gleiche Geruch in diesem Flieger und.
Super Idee.
Da sehen wir plötzlich wahnsinnig genau die Korrelate. Dann können wir feststellen, dass selbst der Genotyp einen kleinen Unterschied macht. Es gibt eine kleine Gruppe, bei denen der Serotonintransporter etwas anders ist als bei anderen Leuten. Und die haben in der Katamnese so ein Zurückgleiten. Denen hilft das nicht. Zum Glück ist das die kleinere Gruppe. Bei den anderen hilft es hingegen wahnsinnig gut. Und das ist jetzt nicht einfach nur wissenschaftlich jetzt mal spannend oder interessant, sondern da können wir was daraus ableiten, nämlich, dass wir wahrscheinlich diesen Leuten andere Hilfe geben müssen oder mehr Hilfe geben müssen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und wir haben in diesen Corona-Zeiten auch soziale Angst online behandelt, mit einer Großgruppe. Die Leute in Breakout-Rooms geschickt und ein Wahnsinnseffekt. Es gibt so etwas wie eine positive Ansteckung. Also die Betroffenen gegen sie unterstützen sich. Das ist das Gegenteil von Hate-Messages. Mhm. Sie helfen sich. Unglaublich, wirklich unglaublich. Und alle kamen aus dem Flieger zum Beispiel raus und waren wie so auf so einer Wolke. Und so,
mega.
Unglaublich tolle Rückmeldung. Also ich will nicht sagen, das ist eine Wundermethode, aber sie ist wirklich fantastisch. Ja.
Gruppentherapie, super.
Mein Team war hochbegeistert und alle fragen immer, wann machen wir das nächste Mal? Ich will auch mal damit
machen. Nicht gut. Ich würde jetzt ganz gerne eine kurze Zwischenfrage stellen dazu oder eine ergänzende Frage. Wie würden Sie denn, ich weiß, das wurde eine Zeit lang ja extrem gehypt, so die genetischen Faktoren, ne? Also wie weit Genetik da einen Einfluss drauf hat. Ich weiß, das war bei mir schon damals in den Anfang so 2000 war das sogar, also bei mir, für mich, ist jetzt auch nicht so ewig lang her, aber ich weiß, dass es sehr stark diskutiert worden ist. Wie würden Sie den heutigen Stand denn dazu sehen, also was die Genetik da betrifft?
Genetik gibt es eine große Enttäuschung, weil der Effekt des Bereiten nicht so stark, wie man denkt. Die genetische Ladung in Anführungsstrichen ist am allerstärksten bei bipolaren Störungen und bei Schizophrenie. Mhm. Aber auch da ist sie nicht so stark, wie das immer behauptet wird. In der Regel wird mit sowas wie Heritabilitätsindex operiert und das hört sich dann so an, als ob 90% von allem ist genetisch. Das ist vollkommen falsch.
Ja.
Also ein anderer Zugang wäre zu sagen, wie ist denn das bei eineiigen Zwillingen? Wenn der eine als Schizophren diagnostiziert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere ist? Da werden viele sagen, na, das ist ungefähr 50%, das ist etwas höher, das stimmt nicht. 50% kriegen sie nur dann als Obergrenze überhaupt, wenn sie ein Spektrum nehmen und alle möglichen Arten von komischem Verhalten irgendwie da reintun. Also auf der Ebene Diagnose ist die Einstellung bei ungefähr 25%. Das ist jetzt die Obergrenze, die Obergrenze des genetischen Einflusses. Bei einer von den beiden am meisten genetischen Störungen, die ich gerade erwähnt, bei allen anderen ist viel niedriger. Bei Depressionen und so weiter viel, viel niedriger. Auch bei den Ängsten. Das heißt nicht, dass die Genetik irrelevant ist. Gene spielen eine Rolle, aber Angst ist etwas, was wir alle haben. Die Angststörung ist was anderes als die Angst und die Angststörung, die ist viel weniger genetisch, als man meint.
Ist das nicht sogar so, dass es sogar die Angstsensitivität, ich glaube, die ist halt doch eher einen genetischen Effekt, oder? Also dass die vererblich
ist. Genetische Effekt, aber auch der ist eben nicht so riesig.
Mm, genau.
Aber nachdem man festgestellt hat, also man hat Humangenom-Projekt und sowas gemacht, also festgestellt hat, erstens wir haben gar nicht so viele Gene, wie wir denken. Da ist schon mal diese alte Idee weg. Für jedes gibt es genau ein Gen, das ist wirklich wahr. Wir haben nicht 125.000 Gene, wir haben eher 25.000 und so. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, dann ist vielleicht die Epigenetik ganz cool. Ne? Das ist ja auch eine total spannende Sache eigentlich. Mhm. Aber die Epigenetik erklärt das nicht wirklich. Und dann kommt jetzt das, der nächste Schritt, also das ist das, die metabolischen Faktoren und die Metabolomics, all diese Omics werden jetzt gerade hochgehandelt. Auch das sind riesige Zahlen von Variablen, die dann reinkommen. Aha, da brauchen wir also Maschinen lernen, um das dann durchzudeklinieren. Ja. Und das ist jetzt der letzte Schrei, das ist die letzte Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber auch hier kommen schon die ersten Enttäuschungen. Es stellt sich raus, Maschinenlernen ist ganz gut, um zu erklären, was man schon weiß. Das kann man dann ganz gut aufklären. Aber wenn man eine Vorhersage für die Zukunft machen will, dann ist es erstaunlich schlecht und nicht gut genug, um im Einzelfall was Sinnvolles zu sagen. Mhm. Und das ist genau wie bei der Regressionsanalyse, wo Sie auf einen Datensatz mit Ihrer Formel das optimal ausschöpfen, haben Sie einen tollen Zusammenhang. Und dann machen Sie es bei der anderen Stichprobe und wumms, ist es deutlich weniger. Ja. Mhm. Dann haben Sie noch nicht mal Publikationsverzerrungen und den Karrierismus von Wissenschaftlern reingerechnet. Also es ist bei weitem nicht so stark wie man denkt. Aber wo es wirklich gut ist, und deswegen kann man das nicht genügend streichen. Wir haben erfolgreiche Behandlungen, die gibt es jetzt schon seit langer Zeit und die werden immer wieder geprüft und es kommt immer wieder raus, dass sie funktionieren. Was interessant ist, dass es verschiedene Ansätze gibt. Also beispielsweise bei Panik, das was wir machen, man kann auch mit ACT arbeiten und auch das funktioniert. Man kann auch mit
ACT
arbeiten, aber das funktioniert nicht ganz so gut. ACT ist Acceptance and Commitment Therapy. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man den Leuten eher beibringt, akzeptiere das, was du da erlebst, statt dass du versuchst, es zu verändern. Oder wenn du störende Gedanken hast, guck dir die Struktur der Gedanken an, aber versuch sie nicht zu verändern. Das ist ein anderer Herangehensweise als die klassische kognitive Verhaltenstherapie, wo man sagt, du hast da bestimmte Denkfehler und die wollen wir jetzt identifizieren und dann wollen wir sie auch ändern. Genau. Aber beides scheint zu funktionieren, wobei man sagen muss, die klassische VT hat die besseren Studienergebnisse noch immer nach wie vor. Die Effekte gehen nämlich runter. Zum Beispiel in der Traumatherapie sind die Durchschnittseffektstärken in den letzten Jahren gestiegen.
Ja.
Wenn Sie das vergleichen mit der genetischen Forschung, dann haben Sie typischerweise den sogenannten Decline-Effekt. Einer findet irgendeinen Zusammenhang und publiziert das wahnsinnig. Ich habe das Gottesgen gefunden oder das Gen für dies und das. Dann kommt der zweite, da ist der Effekt schon nicht mehr so groß. Dann kommt der dritte, der ist noch kleiner. Dann führt es auch nicht mehr so signifikant. Und dann kommt der fünfte, sechste und 25. und da ist es einfach nicht mehr nah. Und das ist der normale Verlauf. Das hat so eine Kurve. Das ist wunderschön beschrieben von Björn Brems in seinem wunderschönen Artikel über Deep Impact. Die negativen Folgen des Impact-Faktors. Aber bei der psychologischen Therapie der Ängste sieht es genau anders aus. Unsere Effekte gehen eher noch hoch.
Ja.
Und unser Hauptproblem ist, dass das, was machbar ist, nicht gemacht wird.
Ja, wie super. Ne? Und vor allem ein wichtiger Aspekt, den Sie auch in den Büchern immer wieder betont haben, ist auch gute Psychoedukation. Ne? Dass also gute Aufklärung erfolgt, weil letztendlich, wenn es dann irgendwann in die Konfrontation geht, dann sollte das verstanden sein. Also ne, da sind wir wieder bei dem Thema Bildung, Verstehen und ne, kognitive Leistung. Ne? Ich glaube, das war ja mit ein wichtiger Faktor. Ne? So habe ich das immer verstanden. Letztendlich auch in meiner Ausbildung. Also wenn ich die Leute nicht gut genug aufgeklärt habe, das merkt man ja sofort.
In der Konfrontation. Man muss es in der Art machen, dass sie es auch akzeptieren können. Man darf nicht besserwisserisch sein, das ist große Gefahr bei uns. Und ein weiterer Punkt, kein therapeutischer Narzissmus.
Ja.
Ganz wichtig, ja.
Nicht am Ende der Therapie so eine Situation, dass der Patient sagt, oh, Sie haben mich geheilt, ich danke Ihnen, wie gut, dass ich bei Ihnen gelandet bin. Sondern mehr, dass er sagt, ja klar, das haben wir jetzt in den Griff gekriegt und Sie haben mir ein bisschen helfen lassen und so. Ne? Das ist der eigentliche Erfolg, wenn die Leute
selbstständig
sind. Da kann ich was zu sagen. Ich weiß, mein Supervisor in der Ausbildung hat immer gesagt, also am allerbesten ist es, wenn der Patient am Ende sagt, boah, das habe ich super gut alleine geschafft, das habe ich richtig gut hingekriegt. Da habe ich am Anfang erstmal gedacht, wieso? Aber dann habe ich das, mit was Sie jetzt gerade ausführen, auch dann verstanden.
Das ist wirklich bemerkenswert und das ist ja eine Falle. Es ist ja auch etwas Wunderbares.
Ja,
wir haben einen fantastischen Beruf und Sie werden jetzt verstärkt von Leuten, denen Sie geholfen haben. Sie müssen sich auch nicht nachts im Bett wälzen und sich überlegen, ist es sinnvoll, dass ich den Leuten Kühlschränke verkaufe oder auch die Klimakatastrophe oder sonst was, sondern wir machen ja eine sinnvolle Tätigkeit. Mhm. Aber es ist eben die Gefahr, dass man noch zu sehr abfährt auf den Erfolg und auf den Applaus und so weiter. Ich hatte ja auch gestanden, warum mache ich immer noch Ängste, das ist cool. Also wir können den Leuten helfen und sie sind dankbar und sie kriegen Anerkennung dafür. Na klar.
Ich habe mal eine Frage daran, an Sie da an der Stelle. Sie hatten ja gerade auch gesagt, dass tatsächlich in der Praxis immer noch zu lange die Therapie dauern. Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch daran liegt, dass halt gerade der Bindungsaspekt, ne, den ja auch Klaus Grabe immer wieder betont hat, auch in seinen Forschungen, dass es ein hoher, wichtiger Faktor ist, diese Beziehung, dass es vielleicht einer der Gründe ist, wenn auch die Therapeuten nicht im Blick halten, auch die Therapie konstruktiv zu halten und nicht dann, dass es irgendwann kippt in so eine Abhängigkeit, wie Sie gerade geschildert haben, ne, dass man dann denkt, man muss den retten oder man ist dafür verantwortlich. Wäre so jetzt meine Hypothese in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen.
Das ich auch so, und ich kann nochmal vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung im frühen Fall einer ersten Agoraphobikerin, die ich federführend behandelt habe.
Bitte?
Nicht mitgearbeitet habe, sondern wo ich wirklich der Hauptverantwortliche war. Das lief eigentlich wunderbar. Das war in meiner Zeit in Amerika. Das lief ganz toll. Und dann war ich so richtig im Überschwang und ganz begeistert, dass es toll läuft und so weiter. Und ich mochte die Frau und die mochte mich auch. Es war so eine mittelältere, ältere Hausfrau. Ich war damals so ein junger Spind. Und wir mochten uns. Und dann plötzlich merkte ich, als es so gegen Ende ging, dass sie irgendwie nicht aufhören wollte und dass sie immer noch mit neuen Problemen kam und dann alle möglichen Sachen. Und dann kam sie und sagte, ich habe auch eine Mailphobie, ja, ich mache also Briefumschläge nicht so gerne auf und so weiter. Und ich dachte, da gehen wir jetzt auch noch ran und so. Und dann wurde es immer schwieriger und meanderte und alles, was wir vorher so erreicht hatten, wurde irgendwo so zerfasert. Und dann wurde mir schließlich klar, was ich versäumt hatte. Man muss vorher klar machen, was das Problem ist. An welchem wollen wir arbeiten? Man kann das ändern während des Verlaufs. Manchmal kommt raus, das ist eigentlich noch ein anderes Problem. Aber was ist das Problem? An welchem wollen wir arbeiten? Woran merke ich, wenn wir Erfolg haben oder wenn wir keinen Erfolg haben? Und wenn ich Erfolg habe, heißt das, dann ist es auch vorbei. Und wenn es vorbei ist, dann sagen wir so, jetzt hören wir auf und wir treffen uns aber noch mal in 4 Wochen und gucken, wie es gelaufen ist. Das heißt, man nabelt nicht so brutal ab, sondern so. Und dann geht's gut. Und das hatte ich dann nicht gemacht. Und das führt dazu, dass dann so weitermacht. Und das sehe ich immer wieder jetzt bei jungen Leuten, dass die diesen Fehler machen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich so Verstärkungsmechanismen haben. Man muss nicht einen neuen Antrag schreiben. Und es gibt so dieses Phänomen, was wir von der Physiotherapie kennen. Ich habe aber doch 10 Sitzungen verschrieben bekommen. Und jetzt ist das Problem nach 6 weg. Aber die 4 anderen will ich auch noch haben oder so. Ne? Solche Effekte gibt es überall.
Ja, klar. Ja, klar, logisch.
Man macht sich nicht klar, dass man den Patienten die Patientin unterminiert, indem man sagt, naja, es gibt ja vielleicht auch andere Sachen, die man macht. Also wie ist denn das in ihrer Beziehung zu ihren Eltern oder ihrer Schwiegermutter oder so? Das klar kann man mit allem arbeiten, aber besser ist es, wenn die Leute das alleine schaffen. Und die meisten können sowas.
Ja, stimmt. Ja, ich hätte nur noch eine Frage letztendlich, aber wenn du, Uwe, ich hatte nur eine einzige Frage jetzt.
Ich hätte noch 2 Fragen.
Okay, gut.
Willst du starten, oder?
Ja, also meine Frage ist, weil die haben wir als Hörerfrage bekommen, ist, was kann man Patienten konkret als Tipps und Übungen geben, also wenn sie überhaupt sowas dazu sagen würden, in Bezug auch tatsächlich von Hausärzten aus gesehen, ne? Oder auch von Fachleuten, also wenn sie da sowas überhaupt sagen möchten, ne? Aber das sind so wahrscheinlich so aus der Hilflosigkeit wahrscheinlich von vielen Ärzten, weil das ist ja eine der häufigsten psychischen Störungen. Ne?
Hausärzte sind die erste Anlaufstelle und sind total wichtige Anlaufstelle. Und das ist auch richtig und das sollte auch so bleiben. Hausärzte haben eine wunderbare, wichtige Funktion. Das Problem ist, dass Ärzte viel zu sehr von der Industrie informiert werden. Entweder offen, also da kommt der Pharmareferent, oder eben verdeckt. Die Lehrbücher werden von Leuten geschrieben, die auf der Payroll sind. Das ist etwa bei der Arbeitsgruppe, die beim DSM die Angststörung gemacht hat, sind 100% haben Conflict of Interest angegeben. Mhm. Also das ist flächendeckend. Und das führt dazu, dass wir ein Wahnsinns-Marketing haben. Das ist ein Riesenmarkt. Und dass viel zu schnell der Rezeptblock gezückt wird und dass da falsche Mythen rumgeistern, wie zum Beispiel, wenn Sie nicht schlafen können, müssen Sie eine Pille nehmen, damit Sie schlafen können. Oder wenn Sie keinen Therapieplatz haben, gebe ich Ihnen was zum Überbrücken, bis Sie so weit sind. Aber dann sind die Leute oft schon sehr auf der Droge, sage ich jetzt mal.
Ja.
Yes. Also der wichtige Punkt, gehen Sie zum Arzt oder Ärztin Ihres Vertrauens, sprechen Sie mit der und dann lassen Sie sich überweisen oder gehen Sie zu jemandem, mit dem der zusammenarbeitet und machen Sie bei Ängsten wirklich eine psychologische Therapie. Sie können auch immer versuchen, es selbst in den Griff zu bekommen. Und wenn das klappt, ist wunderbar. Wenn Sie merken, dass es nicht klappt, dann sollten Sie nicht lange rumeiern, sondern sich dann Hilfe suchen. Der Hausarzt kann wieder was machen. Wenn das nicht schnell genug wirkt, dann gehen Sie zum Spezialisten. Und das sind im Fall der Ängste tatsächlich psychologische Psychotherapeuten. Und bei Ängsten ist es auch so, dass in der Regel eine sogenannte Verhaltenstherapie nach den Richtlinien da und so weiter, dass das sinnvoll ist, erstmal auszuprobieren. Ja. Das wird nicht immer richtig gemacht, aber es ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll.
Ja.
Das wäre also der Tipp, den ich hätte, vermeiden, ist das Medikament zu nehmen.
Die Frage, die sich da für mich noch anschließt, also quasi dritte Frage, die ich noch hätte, dann, Sie sagten gerade, erstmal vielleicht auch sich selber versuchen zu helfen. Was haben Sie da vielleicht für Tipps?
Ja, wenn Sie bei sich feststellen, Sie haben eine übertriebene Angst und Sie leiden darunter und Sie stellen auch fest, dass Sie zur Vermeidung neigen, dann ist das wie eine schiefe Bahn. Geht meistens mit Vermeidungsverhalten los. Also, Sie haben das Gefühl, dass Sie manchmal doch einen Bogen machen um bestimmte Dinge oder so etwas. Ne? Und mehr, als man vielleicht müsste. Sie wissen das eigentlich, aber Sie kriegen es nicht mehr so richtig hin. Ne?
Nehmen wir mal Flugangst vielleicht. Herr Margraf, können wir...
Ja, beispielsweise...
oder irgendwas, was würden Sie sagen?
Ich gehe nicht mehr so gerne einkaufen. Das ist so eng, das ist so stickig. Sie kriegen da nicht so richtig Luft. Und Sie haben auch manchmal so die komische Vorstellung, was wäre, wenn da jetzt irgendwie der Strom ausfällt, die Tür nicht mehr auf, wir sind da drin gefangen oder sowas. Ne? Also, ich gehe auch lieber sowieso auf den Markt und so. Also ich merke, und mein Mann kann das doch auch mal machen oder so. Ne?
Dann, gute Beispiele, ja.
Dann müsst ihr aufpassen, dass Sie dann versuchen, wirklich sich der Situation zu stellen, zu gucken, was genau ist die Befürchtung, die Sie haben und wie sieht die aus und schreiben Sie das auf. Weil wir sind sehr gut da drin, uns selber in die Tasche zu nehmen. Also ich erwarte, dass mir die Decke auf den Kopf fällt oder ich erwarte, dass die Tür zugeht oder ich erwarte, dass ich wahnsinnig Schweißausbrüche kriege, ja, ist das schon das Schlimmste? Nein, ich erwarte eigentlich, dass ich danach umkippe und dann das Bewusstsein verliere und dann Krankenwagen kommt oder sowas. Ne? Also schreiben Sie es auf und dann gehen Sie hin und probieren es aus und gucken, was geschieht und ist es geschehen oder ist es nicht? Und warum ist das Ihrer Meinung so, dass es geschehen ist oder nicht geschehen ist? Und natürlich ist die Implikation, dass man denkt, das wird nicht geschehen. Und jetzt kann überlegen, warum ist es so. Und machen sich das sehr klar. Und wie wahrscheinlich ist es, letzte Frage, dass wenn Sie es nochmal machen, dass es dann passieren würde. Und dann gucken Sie mal, ob denn die Angst runtergeht. Und ein weiterer Tipp wäre, wenn Sie in eine Angstsituation gehen, die Angst geht von alleine runter. Das braucht meistens noch nicht mal so super lange.
Genau.
Und achten Sie darauf. Wenn Sie aber die ganze Zeit sozusagen mit der Stoppuhr neben sich stehen, dann ist sie schon, dann können Sie immer wieder neue Angstreize setzen und dann dauert es halt länger. So lange werden Sie nicht warten wollen. Ja, also besser einfach kommen lassen. Und da ist jetzt der Akzeptanzteil, der auch bei ACT da eine Rolle spielt. Also kommen lassen und dann werden Sie sehen, das geht runter. So, das schaffen viele Leute tatsächlich. Schwieriger ist es, wenn schon kognitive Verzerrungen dazu gekommen sind. Also so etwas wie Herzklopfen heißt grundsätzlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist in der Regel sehr gefährlich. Statt dass Sie denken, Herzklopfen hat jeder Mensch und wenn er Treppen steigt sowieso und wenn es so arm ist, erst recht und wenn er vorher noch Kaffee getrunken hat, auf jeden Fall auch, aber man hat es auch, wenn man verliebt ist oder wenn man sich geärgert hat. Wenn Sie erstmal so weit sind, dass Sie das wirklich fest in sich haben, dann wird es schwieriger, das zu hinterfragen. Und dann sagen Sie vielleicht, ich bin besonders gefährdet, weil ich habe einen Onkel, der ist am Herzinfarkt gestorben, deswegen bin ich hochgefährdet. Jetzt überlegen Sie mal, jeder Zweite stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Inzwischen ist es etwas weniger geworden, aber es ist eigentlich ungefähr jeder Zweite. Dann müsste in der Generation über Ihnen, die Hälfte müsste daran gestorben sein. Wenn da nur ein Onkel ist unter den vielen Onkeln und Tanten und Eltern und sonst was, was Sie da haben, dann sind Sie nicht besonders gefährdet, sind Sie vielleicht sogar eher weniger gefährdet. Aber das sich selbst klarzumachen, ist schwierig. Und das sind dann die Punkte, wo Sie dann doch eher äußere Hilfe brauchen. Das kann ein guter Freund sein, das kann Ihr Pfarrer sein, das kann ein Coach sein, das kann auch ein Therapeut sein. Wenn es sich sehr verfestigt hat, dann sollte es Therapeuten sein.
Sehr gut. Ja, und dann, was ich persönlich auch total spannend finde, ist, warum Sie sich den Angststörungen so verschrieben haben, warum die Sie so fasziniert haben.
Boah, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich selber bin nicht besonders ängstlich, aber ich bin nicht frei von Angst. Ich habe auch untertriebene Ängste. Aber ich bin nicht besonders ängstlich. Das ist also nicht der Grund gewesen. Ich habe eine sehr gute Ausbildung. Ich bin mehrfach gewechselt und habe sehr lange studiert. Also heutzutage will man mir riesig Probleme machen. Ich habe alles in einem 16 Semester lang studiert. Aber da hatte ich am Ende auch einen Ort, wo ich sehr viel über Ängste gelernt habe. Und das ist ja ein spannendes Thema und jeder kann da direkt einen Bezug zu herstellen. Aber ich hatte keineswegs vor, das zu tun, sondern ich wollte mit Schizophrenen arbeiten und bin deswegen in die USA gegangen mit meiner damaligen Freundin an einen Ort, der dafür genau ausgewiesen war. Und da habe auch mit Schizophrenen gearbeitet, klinisch, in der Forschung. Aber dann hatte mein damaliger dortiger Chef gerade angefangen, mit Ängsten zu arbeiten. Und er suchte jemanden, der das dafür machen konnte. Und dann kamen wir gerade recht, weil wir auch noch aus dem Tübinger Stall von Nils Bilbermann kamen und da gut ausgebildet waren. Und dann hat er gesagt, mach das doch. Und dann waren wir in Stanford in dieser wunderbaren Umgebung,
toll,
wo man quasi gegen Schlafen alles machen kann. Man muss es nur tun. Und das war einfach total Ja, stärker. Und dann war es sehr spannend. Da gab es diese Angst, die damals ganz neu war und die keiner kannte und die scheinbar ohne Grund kommt aus heiterem Himmel. Das ist für Psychologen noch total interessant. Eine Angst und die Leute können nicht sagen, wovor sie Angst haben. Und dann haben wir eine relativ kurze Zeit das Gefühl gehabt, wir wissen, wovor die Angst haben. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wenn wir ihnen das vernünftig beibringen und ein paar Übungen machen, dann geht es ihnen dramatisch besser. Boah, war das ein Erfolg. Dann gehen wir auf die Psychiaterkongresse und die sagen, das ist alles ganz falsch, die müssen denn diese Medikamente und jenes Medikament und so weiter. Und dann ich als 26-Jähriger da große gesagt, nein, das ist falsch und so. Das war einfach sehr verstärkt. Dann kam die Phase nach der Promotion, nach der Habilitation, wo ich dachte, jetzt reicht es mir, jetzt ja, will man das gleich ganz mehr hören. Aber es war tatsächlich so, man kann den Leuten einfach helfen. Und das genau. Die Phase, als mein Vater starb zum Beispiel, da war ich ich glaube 36, wenn man nachts wach liegt und dann überlebt, lohnt sich das, was ich mache? Und dann, was mich da tröstet, ist nicht, dass ich ein tolles Paper geschrieben habe, dass ich mit 36 oder 35 oder was schon Professor geworden war oder so, sondern dass ich gedacht habe, wir haben dieses Panikmanual gemacht und danach sind Hunderttausende von Leuten behandelt worden. Und in vielen Fällen hilft es. Ich habe jede Menge positive Rückmeldungen gekriegt. Ich kriege auch manchmal schlechte Rückmeldungen, aber ich habe sehr viel positive gekriegt. Und dann gedacht, ja, und das ist sinnvoll. Ich muss mich erst fragen, was ich mache und warum ich mache. Das ist sinnvoll. Aber natürlich wollte ich dann auch andere Dinge tun und da könnte ich jetzt lange drüber reden, das mache ich nicht. Aber das ist spannend. Und es gibt eben auch andere spannende Themen, das ist völlig klar.
Schön.
Ja. Ja, nee, ich finde es auch total spannend und klar, wenn sie Zeit erlauben würde, finde ich es auch toll, das jetzt alles noch zu hören, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich jetzt hier an der Stelle zu viel werden. Total. Aber ich habe noch eine Frage, Herr Margraf, und ich glaube, hatte ich ja gesagt, also zwei und vorhin war noch so eine Nachfrage, um das nochmal zu erläutern, Kurt, ja.
Ja, aber jetzt auf Wort hier.
Das können wir nicht ganz vernachlässigen, leider, deswegen, und natürlich ist es so ein bisschen die Frage, wie gut können wir das jetzt in der Kürze zusammenfassen, aber trotzdem würde ich die einfach nochmal ganz hinten anstellen. Wie schätzen Sie da die Corona-Situation ein? Haben Sie das Gefühl, das hat auch nochmal einen erheblichen Einfluss gehabt auf Ihre Arbeit? Oder haben Sie das bei Kollegen auch mitbekommen? Oder wie würden Sie die Situation so einschätzen?
Ich versuche es kurz zu machen. Wir hören jetzt sehr viel, wie es den Leuten schlecht geht. Und mir selber geht es auch gehörig auf den Geist. Ne? Ich sitze die ganze Zeit im Moment.
Klar.
Ja. Aber es ist da sehr viel Alarmismus dabei. Es ist klar, dass das für jeden eine Belastung ist. Aber es ist sehr viel Alarmismus dabei. Und wenn Sie gucken, wie gut die Daten sind, wenn Sie sowas lesen wie die Schlagalarm und das ist und dies ist, gucken Sie genau, wie die Daten sind, dann sind die oft gar nicht so genau. Wir haben eine Ambulanz mit ungefähr 3000 Patienten im Jahr. Und wir haben sorgfältig geschaut, wir haben nicht mehr Anmeldungen. Wir haben immer ganz viele, wir haben nicht mehr tatsächlich. Und das passt zu den historischen Erfahrungen. Es gibt ja schon auch frühere Krisen. Es gab nicht nur die Finanzkrise, es gab den Zweiten Weltkrieg. Da sind Leute jahrelang bombardiert worden und es sind ganze Völker versucht worden auszurotten. Und die Leute, die das überlebt haben, haben das auch überstanden. Also die Kirche im Dorf lassen, ne? Aber man weiß, dass auch da tatsächlich Folgen nachkamen. Am besten ist das untersucht bei der Great American Depression von 1929 und drumherum. Und da sieht es so aus, dass mit einer Verzögerung tatsächlich dann negative Folgen kommen. In Kriegs- und Krisenzeiten geht die Suizidrate erstmal runter normalerweise und nicht rauf. Aber mit einer Verzögerung, das sind manchmal 2-3 Jahre so ungefähr, da kommt das dicke Ende nach. Und das wird vermittelt über die soziale Seite. Dann ja. Nämlich, wenn zum Beispiel durch Corona jetzt Lebensentwürfe kaputt gehen. Sie haben ihr Geschäft mit Mühe und Not aufgebaut und sind so froh und stolz und jetzt sind sie einfach kaputt und sie wissen, wenn sie das wieder aufmachen, dann ist Amazon da und sie haben keine Chance. Die Bank will den Scheißkredit von ihnen zurückhaben und so weiter. Und dann sehen sie, wie andere da Corona-Gewinner sind und sie nicht. Und dann werden sie darüber verbittert und enttäuscht und so weiter. Das wird kommen. Und da sehe ich dann schon was. Ja.
Ja.
Eine andere Frage war, gibt es mehr häusliche Gewalt? Gibt es mehr Gewalt gegen Kinder? Das war auch nicht so ganz eindeutig. Es gab am Anfang dramatische Zahlen aus Wuhan, 300% mehr Anrufe bei der Polizei und solche Sachen. Das haben wir hier nicht gesehen. Jetzt wird diskutiert, dass es inzwischen etwa vielleicht 10% mehr geben könnte. Aber die Datenlage ist nicht für mich klar. Ne? Was schon so ist, wir sind alle genervt, wir sind alle angespannt. Aber kaum scheint die Sonne, ich greife hier zu meinem Fenster, dann geht es uns schon wieder ein bisschen besser.
Das stimmt.
Also man darf es nicht übertreiben, aber es ist schon eine sehr nervige Angelegenheit für uns alle.
Ja, das kann man durchaus so festhalten.
Ja. Ich muss ja nochmal ausdrücken, also ich bin total begeistert von dem Interview. Also symbolisch muss ich sagen, ich könnte sie so knutschen. Also wirklich Hammer. Wirklich. Also ja, weil auf dem Punkt, ja, es ist so einfach so auch so dieses, ja, wie sie sagt, ich will das nochmal betonen, weil ich bin totaler Fan davon, wenn man auch Dinge positiv, wenn man das auch so positiv und auch bei den Fakten bleibt und nicht sich irgendwie so hinreißen lässt. Das hat mich extrem beeindruckt. Also freut mich sehr.
Hm? Möchte mal so als Feedback geben. Feedback. Sie kennen einen Spruch, den nochmal Goethe zugeschrieben hat, aber vermutlich hat er ihn so nicht gesagt. Sie glauben gar nicht, wie viel Lob ich vertrage. Sagen Sie, um beizubringen, Leute, ihr müsst euer Lob zulassen bei euch, aber ihr müsst euch selber loben. Ja. Ich kann die ganze Zeit neben euch stehen und was machen. Ne? Aber das gilt natürlich für uns alle auch.
Sehr gut. Ja, mich freut das sehr. Wunderbar.
Okay, war wirklich
einen schönen Abend. Ne?
Wünschen wir Ihnen auch und ja. Herr Margraf, an der Stelle von mir auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich glaube, es hat auch vielen Hörern und Hörerinnen weitergeholfen.
Ja, alles Gute.
Ich würde mich freuen, ne? Danke.
Super.
Tschüss.
Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.